Heute zu Gast Podcaster, Investor, Stammgast hier im Podcast, Philipp Pip Klöckner.
Ich war neulich bei meinem Schwiegervater ins B und der hat mir sozusagen das Frank-Thelen-Buch auf den Kaffeetisch gelegt. Kannst du dir vorstellen, wie mein Gesicht aussah?
Ich bin gar kein ideologischer Grünwähler oder so. Ne? Ich habe jahrelang selber die FDP gewählt, zum Beispiel. So. Aber ich habe irgendwann aus Rationalität beschlossen, dass sozusagen eins der größten Probleme, die wir haben, der Klimawandel ist. Und dass das Modell von Wirtschaft, was wir bisher gemacht haben, eigentlich eben nicht nachhaltig war. Also das ist eigentlich irgendwie dem ins Kinderzimmer deiner Kinder laufen, das Geld klauen und zu sagen, ich bin ein geiler Investor. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt nun eine sehr lange Folge, aber ich glaube, sie ist es wirklich wert, so lang zu sein. Zum Einstieg haben wir sogar Pip noch mal etwas vorgestellt, denn obwohl er, glaube ich, vor 6, 7 Jahren zum allerersten Mal hier im Podcast schon zu hören war, damals noch vor allen Dingen als Online-Marketing- und SEO-Experte, hat er in den letzten 1, 2 Jahren ja wirklich einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, so als Branchenmedienfigur, als Branchenprominenter, vor allen Dingen als Podcaster in seinem und Philipp Glöcklers Doppelgänger-Podcast, den ja mittlerweile echt Tausende von Leuten hören. Darüber ist er bekannt geworden, mittlerweile wird er angefragt von großen Medien. Also es hat sich viel geändert, vielleicht auch einige ihn neu entdeckt, deswegen nochmal, wo kommt der eigentlich her, womit hat er sein allererstes Geld verdient? Das war mir selber auch gar nicht so klar, ehrlicherweise. Und dann haben wir eine große Reise gemacht durch die ganz großen aktuellen Digitalthemen. Wir haben ein Spiel gespielt und versucht, unbekannte deutsche Digitalstars zu raten gegenseitig. Wir haben auch nochmal über Frank Thelen gesprochen. Ich habe versucht, da so eine Brücke zu bauen, so ein bisschen auszusöhnen oder zumindest das anzufangen zwischen den beiden, die ihr gleich hört, ob es gelungen ist oder nicht. Wir haben über Anlage gesprochen, natürlich. Pip ist ja auch nun seit vielen Jahren im Börsenumfeld aktiv. Über Inflation gesprochen, über die ganz großen Fragen der Welt. Die Lieblingsfrage von Peter Thiel hat Pip gleich mehrfach beantwortet. Ich habe es auch einmal probiert. Und dann haben wir am Ende noch mehr gemacht. Und zwar versucht, uns zu erklären, wie man denn eigentlich die Welt wirklich ja vielleicht sogar retten oder besser machen könnte. Es ist natürlich ein wahnsinnig übertrieben ambitioniertes Ziel. Aber man muss ja mal irgendwo anfangen und wir haben es zumindest mal diskutiert. Habe ich so auch noch nicht irgendwo gehört. Also jetzt direkt rein ins Gespräch mit Pip. Herzlich willkommen, Pip Klöckner.
Hallo Philipp.
Ja, da ist schon eine lange Reise gewesen, ne?
Ja. Genau, viel los gewesen die letzten 2 Jahre.
Kannst du das irgendwie erklären, wie das, also der Doppelgänger-Podcast hat euch wahrscheinlich weit gebracht. Sonst irgendwas bei dir besonders passiert? Eigentlich nicht, ne? Dein Gorillas-Investment?
Genau, prinzipiell glaube ich, ich mache genau das gleiche wie vor 2 Jahren. Aber der Podcast hat so eine Art Spirale erzeugt, dass man dann doch mehr und mehr wahrgenommen wird.
Die wenigsten wissen ja so richtig, wo du eigentlich herkommst, ist mir aufgefallen. Ich meine, auch bei uns in den letzten Jahren, wenn du zu Gast warst, da war das immer so klar, ist halt so ein Experte für Marketing. Dann kam man raus, kennt sich auch richtig gut mit Börse aus, ist da ein Investor. Mittlerweile bist du Business Angel, du warst bei Rocket. Du hast mal angefangen, glaube ich, aber wirklich ganz so entspannt in Greifswald irgendwelche SEO-Seiten zu bauen.
Nee, das war, also in Greifswald habe ich studiert tatsächlich.
Da kommst du auch her.
An Ostsee, genau. Total langweilig. Also
deswegen Ostvorpommern.
Vollkommen langweilige Karriere in der gleichen Stadt, wo ich geboren bin. Habe ich auch studiert, habe bis 25 einfach um Geld zu sparen bei meinen Eltern gelebt. Also tatsächlich habe ich meistens bei meinem Freund in der Stadt gewohnt, aber hatte keine eigene Wohnung. Und als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich bei Idealo angefangen. Damals ein Startup, was die Dotcom-Krise gerade so überlebt hatte. Hatte, glaube ich, zu der Zeit 40 Mitarbeiter. Und es war eine super Chance, einfach unheimlich schnell, unheimlich viel zu lernen, neue Verantwortung zu übernehmen in ganz verschiedenen Bereichen. Angefangen mit SEO, Marketing, Business Intelligence, damals gab es das Wort Business Intelligence nicht, aber sozusagen die Tools zu bauen, die Arbeit effizienter machen, das war, womit ich die größte Zeit verbracht habe. Dann habe ich irgendwann die Produktverantwortung für oder P&L-Verantwortung für das Reiseprodukt von Ideale bekommen, habe mich weiter um Marketing und SEO gekümmert und da habe ich nebenbei sozusagen, um meine Fähigkeiten so ein bisschen zu testen und um mehr zu autodidaktisch zu lernen, eben dann SEO-Seiten, wie ganz viele, die man hier regelmäßig hört, gebaut und genau.
Was war denn in den frühen Tagen dann dein erster größerer Payday mit diesem Geld, das du dann an der Börse quasi losgelegt hast, so richtig?
Also an der Börse, das erste Mal gehandelt habe ich schon lange, also mit meinem Zivildienstgehalt, glaube ich, habe ich angefangen an der Börse zu handeln. Das ist 1998, 99 muss das gewesen sein. Also habe den ersten Dotcom-Crash voll miterlebt, irgendwie aus meinem Gehalt sehr schnell eine irgendwie hohe fünfstellige Summe gemacht und die dann genauso schnell wieder verloren auch. Und dann das erste Mal, dass ich danach wieder Geld hatte, also während ich dann diese eigenen Webseiten betrieben habe, habe ich dann nicht immer alles, was ich hatte, sofort investiert. Habe viel zu viele Domains davon gekauft. Habe ich in einem früheren Podcast mal erzählt.
Das muss ja sagen, wir haben es zum ersten Mal gesprochen, wahrscheinlich hier vor 5 Jahren oder so. Da war das ja wirklich noch ein reiner Marketing-Podcast. Da warst du auch einfach ein Marketing-Guy und ich auch. Nichts anderes. Und jetzt ist es halt weitergekommen. Aber trotzdem müssen wir einmal nachvollziehen, wie das bei dir losging. Also ich meine, du hast jetzt ja schon ein bisschen Geld verdient.
Genau, dann hatte ich halt eine 7-stellige Summe in Domains investiert tatsächlich.
Und die kam dann her aus
Spekulation tatsächlich teilweise im Gehalt, teilweise aus den Einnahmen aus dem Affiliate- und SEO-Business.
Die du nebenher betrieben hast.
Genau. Krass. Also ich hatte bei Ideale sozusagen mit zunehmendem Alter sozusagen bei der Firma eine Bonusvereinbarung, die sich ausgezahlt hat, weil das Flugprodukt, der Flugpreisvergleich von Ideale sozusagen ein hochprofitables Geschäftsmodell damals war. Und zusätzlich hatte ich eben sagen meine eigenen Sachen, die ich so irgendwie am Wochenende nach der Arbeit gemacht habe. Das Geld habe ich alles 100% halt oder 150% reinvestiert, nämlich tatsächlich Geld aufgenommen, um noch mehr Domains zu kaufen. Das war wow. Im Nachhinein keine so gute Anlage. Also wenn ich Glück habe, kriege ich mein Geld. Also
was für eine Domain hast du noch? Irgendwas Namhaftes, was man jetzt hier dir abkaufen könnte?
Was habe ich noch?
Hast du denn sogar Kindergartensachen oder sowas, meine ich mich zu erinnern?
Ich hatte mal gesellschaftsspiele.de, aber ich glaube, die habe ich schon verkauft. ich habe noch viele so Reisedomains, irgendwie Spanien.net, Polen.net oder sowas, aber die sind alle irgendwie
wertlos
verwahrlost. Nee, wertlos nicht. Ich glaube, prinzipiell sind das noch attraktive Domainnamen. Und dann habe ich eine Zeit.
Es ist übrigens das Gleiche, was unser Stammgast Sven Schmidt auch erzählt. Also ihr habt ja beide, was du sagen darf, denselben Fehler vielleicht gemacht. Mhm. Gedacht, irgendwie am Ende sind Domains Assets wie Immobilien. Mhm. Gehe ich mal rein. Also würde Sven hat auch schon mal erzählt. Deswegen.
Genau. Aber letztlich gab es dann einerseits so ein bisschen Inflation, dass immer mehr Domain-Endungen gekommen sind, sodass man mehr Wahl hat, dass man irgendwie auch oder dass es auch normaler wurde, dass man nicht mehr die .de oder .com brauchte, sondern dass man auch ein .io oder sowas nehmen konnte. Genau, also am Ende und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass ich natürlich nicht 3000 verschiedene Domains gleichzeitig irgendwie projektieren kann, beziehungsweise es mir nicht gelungen ist, sozusagen die Organisation aufzubauen, um das wirklich erfolgreich zu machen. Dann hatte ich eine Zeit lang auch gar nicht so viel Geld rumliegen zum Investieren und dann zu der Zeit habe ich viel für Rocket gearbeitet, habe von Rocket nie ein Gehalt bekommen in der Regel, sondern sagen immer nur für Shares gearbeitet an den Firmen. Und dann ist es so gekommen, dass eine der Firmen, wo das gut funktioniert hat, war Foodpanda. Das war das, wenn man so will, das Lieferheld sozusagen der Emerging Markets, das Rocket damals gebaut hat. Das wurde dann tatsächlich mit Lieferheld verschmolzen und so wurden meine Anteile in Foodpanda, die irgendwie, ich weiß nicht, also eine einstellige Prozentzahl war, rübergerollt in Delivery Hero, was da dann glaube ich noch ein Viertel oder ein halbes Promille war. Wow. Aber Delivery Hero war halt dann 7 Milliarden wert an der Börse.
Wow.
Und das sozusagen hat dann ein kleines Vermögen für mich zurückgespielt.
Die hast du halt mit alles
genau.
verkauft.
Genau, die habe ich dann nach der Lock-Up-Period, also die Altinvestoren dürfen ja beim Börsengang nicht sofort verkaufen, dann wartet man irgendwie ein halbes oder ein Jahr ab. Und dann habe ich sie, glaube ich, bei 38 Euro verkauft. Und das Lustige ist, sind heute bei 36. Also vor 4 Jahren habe ich die quasi für 38 verkauft und könnte sie heute günstiger wieder kaufen, obwohl Delivery Hero, glaube ich, 10-mal so viel Umsatz macht heute wie damals.
Okay, aber krass, das ist ja wirklich dann schon ein Riesen-Win. Also das ist ja, weil man jetzt immer dachte, du hast ja in den letzten Wochen und Monaten auch mal viel von Gorillas erzählt, was ja für dich auch, also wo du auch investiert hast als Business Angel, aber das klingt jetzt ja nochmal nach einer deutlich größeren Hausnummer.
Genau, also auf dem Papier wäre Status heute Gorillas mehr wert als das. Also ist jetzt ein Großteil meines Vermögens wäre jetzt ja so roundabout da drin wahrscheinlich. Aber das war für mich damals sozusagen schon eine große Summe, klar.
Mhm. Ja, und wir reden von irgendeiner, was ist denn, 7-stelligen Zahl, ja?
Genau, 7-stellig ist das, ja.
Okay, und dann ging es los, dass du nebenher dann, ich meine, du bist ja jetzt exzellenter Kenner, gerade von auch Digitalfilm an der Börse, das heißt, du hast dann noch sehr viel Aktien weitergemacht, da irgendwie eine gute Phase erwischt, ein paar Jahre, aber jetzt auch in den letzten Wochen wahrscheinlich auch wieder ein bisschen verloren.
Ne? Genau, also ich hatte, ich glaube, im 2020 oder so hatte ich wirklich ein gutes Jahr, so wir verfolgen das ein bisschen im Podcast, ne? Und deswegen weiß ich noch, dass wir irgendwo zwischen 180 und 200%, glaube ich, im Plus war, also das Geld knapp verdreifacht hatte. Im letzten Jahr war es, glaube ich, relativ stabil und jetzt aber natürlich dadurch, dass ich hauptsächlich in Wachstums- und in Softwareunternehmen investiert bin, ist auch viel davon wieder weggeschmolzen natürlich. Also.
Und was ist mit deinem Gorillas-Share, was glaubst du? Also kommt da nochmal Geld raus?
Ich glaube auf jeden Fall, dass da nochmal Geld rauskommt. So, die Zeiten sind, glaube ich, jetzt für Modelle, die so kapitalintensiv sind, deutlich schlechtere. Das gar keine Frage. Ne? So, es war vor einem Jahr deutlich einfacher zu finanzieren als sozusagen mit den jetzigen Zinsen und mit der jetzigen Skepsis, die auch im Markt herrscht. Ich glaube aber trotzdem, dass es da immer irgendeinen so Reserve-Bid gibt, sei es eine Übernahme durch sozusagen einen der sehr großen oder aber von einem Strategen aus dem Lebensmittelhandel oder so. Von daher glaube ich, dass ich da immer mehr als meinen Einsatz zurückbekomme.
Es ist ja schon noch so bei solchen Investments, dass man es dann gar nicht mehr so leicht hat, wenn das jetzt, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur für 1 Milliarde verkauft oder nur für 2 oder 3 Milliarden, dann ist es ja immer so, dass die Investoren, die zuletzt Geld reingegeben haben, dann teilweise 1 oder 2 oder sogar dreifach ihr Geld erstmal zurückbekommen, bevor dann andere Frühinvestoren wie du jetzt ausbezahlt werden. Das ist ja so eine Absicherung, diese Liquidation Preference heißt es ja. Das heißt, es könnte dazu führen, sagen wir mal, wenn jetzt ein Verkauf passiert auf dem Papier für 3 Milliarden, dass dann die letzten Investoren irgendwie was bekommen, vielleicht sogar ihr Geld verdoppeln, aber die frühen halt noch nichts mehr bekommen von den 3 Milliarden. Ne?
Genau, also verdoppeln würden sie es ja nur dann, wenn sie jetzt eine doppelte Liquidation Preference drauf hätten. Genau. Das ist relativ, also so verzweifelt hat Gorillas nicht geraced, dass das der Fall wäre. Aber rein rechnerisch ist das möglich, ne? Dass wenn man Menschen entweder, also Investoren eine Mindestverzinsung einräumt oder so eine 1,5-fache Liquidation Preference und man hätte jetzt darauf zum Beispiel auf der 1,5-fachen Liquidation Preference 1 Milliarde geraced, dann hieße das, wenn die Firma, sagen wir, für 2 Milliarden verkauft würde, dass für die anderen Investoren nur noch 500 Millionen übrig bleiben, die sich allesamt teilen in der so einer Kaskade deren Präferenzen. Aber also ich gehe davon aus, dass ich so oder so was daraus behalte. Also
okay.
Man kann durchrechnen, wie viel Gorillas insgesamt so ein Grace hat. Ich glaube 800 Millionen insgesamt. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Aber ich gehe davon aus, dass der Wert dieses Businesses heute da drüber liegt, auch wenn die Zeiten schlechter geworden sind. Ich glaube, die letzte Zeit hat aber auch gezeigt, dass das Modell insofern funktioniert, dass es auf jeden Fall Bedarf dafür gibt und Product Market Fit, eventuell zu anderen Preisen, eventuell mit einem anderen Gebührenmodell oder so. Aber es gibt, glaube ich, Leute, die nicht mehr auf diesen Service verzichten wollen, die es stören würde, wenn es die Option nicht mehr gäbe.
Vielleicht werden dann Anteile auch wieder in was Neues reingemercht, dass man sagt, okay, jetzt kommen da am Ende Gorillas und vielleicht Getty oder Flink und so, wird alles zusammengelegt und dann hältst du an diesem Gesamtkonstrukt dann auch halt irgendwas.
Genau, also es wäre nicht verwunderlich, dass es jetzt in so einer Phase zu Konsolidierung kommt. Ne? Also es wäre natürlich auch spannend, wenn man sozusagen die Marketinggelder jetzt nicht mehr verpulvert, um irgendwie mit Gutscheinen gegeneinander zu arbeiten in der Industrie, aber sondern wenn sich vielleicht in einzelnen Ländern oder insgesamt Player zusammen
Ist das das schließen. Endgame, was du vermutest, was passieren wird?
Es ist, glaube ich, das, was aus Investorensicht am kapitaleffizientesten im Moment wäre. Ne? Also, dass man, ich glaube, würden jetzt, also nur als Gedankenspiel, ne? Aber würde jetzt ein Gorillas zum Beispiel mit Flink tatsächlich fusionieren, dann kann ein Getty sich, glaube ich, sehr schnell aus all den Märkten zurückziehen. Also, ich verstehe sowieso nicht so richtig sozusagen, warum Getty, vielleicht wollen die das noch für ihre Story irgendwie haben, aber eigentlich glaube ich, dass sie keinen Product Market Fit in den meisten westeuropäischen Märkten haben. Und wenn man dann die Marketingaufgaben, Ausgaben logischerweise stark reduzieren könnte, dann wird das Modell natürlich nochmal deutlich attraktiver und man könnte das eher benutzen, um dann eben die Strategien wie White Label, Werbemarktplatz und sowas durchzuziehen und auch mehr und mehr gegen den stationären Lebensmittelhandel.
Dann das eigentlich ist schon krass, dass die jetzt versuchen, Eigenmarken zu machen bei Gorillas. Also, oder erstmal, ich würde mich auch freuen, wenn das mit Gorillas weiterginge, weil wir machen ja, oder versuchen eine Doku, wir begleiten das ja mit OMR jetzt seit über einem Jahr, und wollen da irgendwie mal eine coole Doku daraus machen. Insofern wäre es gut, wenn es die Firma dann erfolgreich irgendwo gäbe. Aber trotzdem finde ich diesen Weg jetzt Eigenmarken zu machen, der wurde jetzt mal kurz angekündigt. Der Kahn war ja auch bei uns auf der Bühne. Also, irgendwo schlüssig. Auf der anderen Seite braucht man halt ein Monstervolumen, damit Eigenmarken funktionieren können. Ne?
Genau, also einerseits ist das Standard-Playbook des Lebensmitteleinzelhandels, ne, dass du sagst, halt, um die Marge zu erhöhen, also du hast normalerweise eben so rund 30% Handelsmarge auf Lebensmitteln. Und wenn du aber eine Eigenmarke hast, dann kannst du die Marge erhöhen. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass das dann Billigprodukte sind. Ne? Du kannst eine Budgetmarke machen, irgendwas, was eben günstiger ist, so wie jetzt ein Jahr oder gut und günstig im Lebensmitteleinzelhandel. Du kannst natürlich auch eine Premium-Marke machen oder eine grüne Marke, so wie Rewe Bio oder Rewe Beste Wahl. Das heißt, du kannst sogar insgesamt hohe Warenkörbe und gute Marge erreichen. Und Das lohnt sich erst ab einem gewissen Volumen, richtig. Andererseits ist es natürlich auch spannend, sozusagen den Case mal zu beweisen, dass das auf der Consumer-Seite funktioniert. Also dass es dafür Bedarf gibt, dass Leute tatsächlich dann eben das Startup-Bier statt dem, ich weiß nicht, Augustiner Hellen nehmen oder so. Das heißt, da schon mal zu beweisen, hat einen gewissen Wert,
glaube ich. Ist ja, also Stichwort Beweis fällt mir gerade ein. Das hat es ja auch im Fashion-Bereich im E-Commerce schon häufiger gegeben, bei Zalando oder so. Auch die haben am Ende Eigenmarken wieder sein lassen. Und wir reden von Zalando. Ne? Da gab es, glaube ich, auch noch andere Gründe dafür, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War also das Volumen, was man braucht, ist halt sehr, sehr groß. Und ob man das mit einer eigenen Plattform halt schafft, das ist nicht so einfach. Und dann haben natürlich andere Partner auch vielleicht keine Lust zu, dass dann irgendwie ein Zara oder ein H&M vielleicht, ich meine, das war damals eine Diskussion bei Zalando auch öffentlich, gesagt hat, okay, wir arbeiten mit euch, aber nur, wenn ihr die Eigenmarken weglasst. Und sowas ist ja bei Gorillas auch der Fall, dass irgendwer auch eine gewisse Macht hat, denen zu sagen, lass es mal wieder sein mit den Eigenmarken, sonst gibt es unsere Ware nicht. Und halt, wie, aber noch viel größer, denke ich mal, ist die Herausforderung, einfach diese jeweiligen Produkte dann so oft durchzudrehen, dass es wirklich sich lohnt, Eigenmarken zu machen. In der Theorie, was du beschreibst, ist halt vielleicht lohnenswert, aber das Volumen muss trotzdem erstmal da sein.
Also das Volumen kann Gorillas, glaube ich, mittelfristig auf jeden Fall erreichen. Da sehe ich ehrlich gesagt gar keine so großen Probleme. Ich glaube auch, genau, bei Zalando hat das nicht so gut funktioniert am Ende. Ich glaube, die Eigenmarke ist auch ein guter Weg, dafür zu sorgen, dass andere Marken zum Beispiel um die ersten zwei Plätze bieten in der App. So, das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen die Strategie von Amazon, die halt sagen den Preisdruck mit Amazon Basics sehr stark machen und das damit die echten Marken so ein bisschen auch getrieben sind, in das Marktplatz-Werbesystem von Amazon weiter zu investieren, um die Top-Position zu sichern. Ich habe nicht das Gefühl, dass die FMCG-Hersteller, also die Supermarktgüterhersteller, Macht hätten, jetzt zu sagen, ich meine, es gibt bestimmt einige, ne? Wenn Oatly sagt, so, wir beliefern euch nicht mehr mit Hafermilch oder so, das wäre aber schon problematisch. Aber die sind gerade gar nicht in der Position, das zu tun. Die haben ganz eigene Probleme. Ich glaube, die meisten Marken hätten eher ein Interesse, sicherzustellen, dass sie noch sichtbarer wären und da dementsprechend BKZs auszugeben oder auch an einem Auktionssystem oder Werbesystem teilzunehmen.
Du hast gerade gesagt, Getty hat keinen Product-Market-Fit. Am Ende machen die das Gleiche eigentlich wie Gorillas und Flink. Aber, oder meintest du wegen der Marke bekannt?
Ja, also ich glaube, alle Player haben schon noch ein Problem mit dem Inventory einfach. Ne? Also du hast immer mal gesagt, dass wirklich absolute Basics ausverkauft sind, was so ein bisschen an der Supply Chain des Lebensmittelhandels auch liegt. Das ist fast nicht möglich, ist dreimal am Tag gewisse Waren zu bekommen, weil der Großhandel und Zwischenhandel gar nicht darauf vorbereitet ist. Ich habe das Gefühl, dass es bei Getir besonders schlecht ist, dass die Sachen noch mehr verpackt sind als ohnehin schon. Dass es eben viel so sugary Drinks, Snacks sind, kaum gesunde Sachen, keine Bio-Sachen. Und ich glaube, in der Audience, die das langfristig am meisten nutzen wird, sind das schon wichtige Sachen. Und ich glaube, wenn du vor allen Dingen irgendwie Mezzomix und Schokolade verkaufst oder Chips, dann kriegst du auch die Warenkörbe, die damit zusammenhängen. Also irgendwie schnell auf der Couch abends mal irgendwie 5 Euro, 8 Euro für Snacks ausgeben. Während wenn du, glaube ich, frisches Fleisch und Gemüse, gute Fleischersatzprodukte, tolle Milchprodukte oder Milchersatzprodukte hast, dann kriegst du auch, glaube ich, die deutlich größeren Warenkörbe von Familien und besser verdienenden.
Mhm. Okay, also verstanden. Lieferdienstthema, haben wir uns vorgenommen, darüber zu sprechen, weil du da nah dran bist und an den Investment offensichtlich noch glaubst, also, warum nicht. Jetzt hatten wir uns auch überlegt, wie kriegt man einen Podcast hin, der ein bisschen anders ist als so viele andere Podcasts mit dir, die man hören kann, dass wir nochmal so ein Edge reinbekommen. Und dann habe ich mir überlegt, wo wir es hier im Podcast noch nie gemacht haben, wir machen mal so ein Spiel, also ein Podcast-Spiel. Was können wir mit Pips spielen? Und was mich an, ich glaube, was uns beiden mal ganz gut gefällt, wenn man sich austauscht, wir machen jetzt echt schon lange dieses Digital-Business beobachten, beide immer sehr neugierig, sowas passiert in der Welt. Und dann kennst du immer mal jemanden, wo ich dachte, okay, krass, den kann ich noch gar nicht. Oder ich erzähle dir eine Story und dachte, ach was, wusste ich noch gar nicht. Also es ist immer sehr erfrischend, weil du auch viele siehst. Und dann dachte ich, okay, komm, wir spielen mal. Also 2, 3 Personen, Hidden German Digital Stars, irgendwo auf der Welt, also deutsche Menschen, die irgendwo auf der Welt was mit digital machen. Du sagst einen Namen oder ich sag einen Namen und dann muss der andere sagen, ja, kenne ich oder kenne ich halt nicht. Ja? Und jeder hat so 2, 3 Versuche und dann muss der andere aber glaubwürdig erklären können, um wen es sich handelte, den du da nicht gesehen hast oder den ich halt auch nicht gesehen habe.
Klingt spannend, ja.
Wer soll anfangen?
Wie du magst. Also fang du gern an.
Also
ich hoffe, du bringst nicht nur 60-jährige Boomer-Medienmanager wieder.
Nein. Aber ich habe jetzt vor kurzem bin ich über jemanden gestoßen und dachte, krass. Gibt allerdings einen Artikel in der Vivo, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Was meinst du, der erste Artikel über diese Person? Der Typ heißt Alexander Tamas.
Nie gehört, ehrlich gesagt. Aber ich habe die Wirtschaftswoche im Abo sogar, aber ich schaffe es nicht, immer sie zu lesen. Bin gespannt.
Okay, habe ich einen Punkt.
Klemm ich auf.
Genau, ist der drittgrößte externe Geldgeber beim Twitter-Deal. Seine Firma heißt VY Capital, sitzt wohl in Dubai. Der Typ hat sein Geld verdient, unter anderem, indem er für den, warte mal, hier steht's, den Juri Milner. DST-Vormacht, hat er wohl lange gearbeitet, so in der als rechte Hand oder relativ führend, und dann hat dann natürlich alle kennengelernt, hat irgendwie viel gesehen, hat jetzt einen eigenen Fonds, dieses VY Capital, gibt es wohl eine Website, also alles jetzt laut Vivo-Artikel, ganz flach, kaum Informationen, dessen Twitter-Bild ist irgendwie eine Star Wars-Figur, und verwaltet aber wohl 4 Milliarden. Und hat dann da diese, also bei Twitter jetzt, wenn es denn dazu kommt, mit diesem Elon Musk, ist, wäre er der drittgrößte Investor. Ein deutscher Typ, der auf der Welt schon mal jetzt groß mitspielt, auch in Digitalthemen. Okay, das war jetzt der erste Punkt für mich.
Glückwunsch. Mich würde interessieren, wessen Geld er, wenn er in Dubai lebt und vorher für Juri Milner gearbeitet hat. Würde mich durchaus interessieren, für wen er diese 4 Milliarden verwaltet. Aber dieser Twitter-Deal war ja spannend. Da wäre da noch alles im Cap-Table stand sozusagen. Ja. Da war ja der CZ von Binance wollte 500. Das wollte ich ihn eigentlich auf der OMR-Bühne fragen. Da war ich ja bei der Finance Forward-Konferenz durfte ich ja so Sidekick auf der Bühne sein. Aber gerade CZ hatte leider zu wenig Zeit sozusagen für die Q&A-Session. Sonst hätte ich ihn auf jeden Fall gefragt, sozusagen, was sein Rational war, da in diesen Twitter-Deal mit reinzugehen. Und ob er glaubt, dass der noch stattfindet vor allen Dingen.
Ja. Das ist echt irgendwie ein Fuck up, das muss ich mir auch ankreiden, dass wir das den nicht gefragt haben. Also der war da, dieser Gründer von Binance, genau. Also, und dass wir den nicht gefragt haben, warum er da mitmacht, genau. Das ist echt. Also das hätte ja auf der großen Bühne, da war ja der Christian Angermeier, auch ein Liebling von dir, er hat das Interview geführt, aber ich saß ja mit auf der Bühne, habe ich auch verpennt, muss ich echt sagen. Das war blöd.
Ja, schade, genau, es war super aktuell, ja. Aber.
Okay, also Alexander Tamas, ich habe noch nie kennengelernt. Wahrscheinlich, wenn ich das richtig interpretiere, würde er auch in keine Podcasts zu Gast kommen, weil er einfach nicht auftaucht. Aber spannender Typ. Und
gut ausgekramt auf jeden Fall.
Jetzt bist du dran.
Also ich bin mir sicher, dass du ihn kennen wirst. Ich überlege, ob er schon mal hier war. Sebastian Truhn, hattest du den schon mal da? Ja,
der hatte ich noch nicht im Podcast. Nee. Hat noch nicht im Podcast, aber könnte man mal machen. Das ist eigentlich eine super Idee.
Genau, der hat sozusagen das Google X Labor, also sagen die Stealth-Projekte.
Stanford-Professor, ne?
Genau, von Google geleitet, soll unter anderem bei Google Glass und Street View beteiligt gewesen sein, hat dann Udacity gegründet, und jetzt ist mit Kitty Hawk auch im sozusagen eVTOL oder Elektroflugzeug.
Glaubst du an Kitty Hawk, das Ding? Du bist ja EV-Skeptiker.
Ich glaube eher daran, also sagen, in the long run, glaube ich, wird es elektrische Flugzeuge geben. Das ist gar keine Frage. Ich glaube aber, dass wir sozusagen noch 5 Jahre Batterieforschung dafür brauchen. Und dass die Firmen, nicht alle Firmen, die daran arbeiten, ausreichend mit Geld ausgestattet sind, um das noch zu erleben, ehrlich gesagt. Oder die nötigen Milestones erreichen, um das zu schaffen. Aber ich würde es am ehesten wahrscheinlich Kitty Hawk oder vielleicht sogar Joby Aviation, wo der Reid Hoffman's Back investiert hat, zutrauen, ja.
Okay, aber Sebastian Truhn, okay, also den hätte ich jetzt sagen können. Ich habe noch einen anderen Namen für dich. Möchtest du eher jemanden, einen deutschen Manager von einem Riesenkonzern, der da eine super wichtige Rolle hat, die man trotzdem nicht so im Blick hat? Oder möchtest du lieber einen deutschen Investor, so unseres Alters, der auch krass Sachen macht, den auch nicht so oft gehört hat?
Das Erste, glaube ich. Aber ich nehme beide gerne.
Okay, das ist das Erste. Dann sagt dir Oliver Schusser was?
Auch nicht, glaube ich, ne.
Ist der Chef von Apple Music.
Ach, krass.
Also bei Apple auf der absoluten Top-Ebene, ein deutscher Typ, ehemaliger Assi von Thomas Middelhoff, mir darüber als Person so irgendwie schon mal geläufig der Name. Und ist im Hintergrund da super aktiv natürlich. Ich hatte das dann auch mitbekommen, hat irgendwie als jetzt der Rin, der Rapper, der vor kurzem Podcast hatte, war ja irgendwie Apple Künstler des Jahres. Da gab es dann auch einen Call mit dem Oliver Schusser. Aber der ist de facto, wenn man überlegt, Apple Music alleine wäre ja schon eine Riesenfirma.
Ja.
Und die wird jetzt geleitet von so einem deutschen Typen, den man gar nicht so kennt und der mir leider auch immer für den Podcast hier absagt. Und ich habe ihn schon mehrfach gefragt, ob er nicht mal Gast sein würde. Aber Möchte er aktuell nicht. Ich hoffe, dass das noch eines Tages wird, aber ich finde es einen spannenden deutschen Typen, der, den man nicht im Blick hat, der große Sachen macht.
Ja, es ist schade, dass man der so diese zweite, dritte Reihe viel zu selten hört. Da sitzen ja ganz oft die, ich will nicht sagen spannenderen Personen, aber so definitiv spannende.
Könnte ich auch wenig dann Karrieren sagen, auch. Häufig oder ja. Sind natürlich ja nicht so in der Position, viel sagen zu dürfen oder so. Hm. Aber bei Apple Music ist das ja schon so eine Größe des Unternehmens, dass man. Aber ich finde es, also für mir macht, am Ende, was verbindet uns? Ja, wenig, außer dass wir Deutsche beide sind und dass irgendwie ich jetzt Thomas Middelhoff kenne und Ellen schon viel länger kennt. Aber ich finde es immer, wenn Deutsche immer aufpoppen, denke ich mir, okay, man hat irgendwas gemeinsam. Deswegen finde ich es spannend. Also, Oliver Schusser, hast du noch einen?
Ich würde auf jeden Fall auch eine Frau nennen wollen.
Ja, ja.
Katrin Suder, sagt die was?
Ja, ja, die kenne ich persönlich.
Finde ich, glaube ich, mega spannend. Also nicht unumstritten auch, Berateraffäre und so natürlich, aber so, da hast du deine, das stört dich ja nicht.
Wir sind eine neutrale Plattform,
war im Digitalrat der Merkel-Regierung, das glaube ich immer noch sogar, war Staatssekretär im Verteidigungsministerium.
Beim Gespräch VW vorstellen zu werden.
Genau, hat es aber nicht geschafft, das wäre eine spannende Story. Und was viele nicht wissen, ist im Aufsichtsrat oder Board of Directors von Cloudflare, also einem der spannendsten Cloud-Unternehmen in den USA.
Ah, okay, wow.
Tatsächlich drin. Glaub ich definitiv so ein Hidden Champion. Jemand mit sehr viel Sachverstand, natürlich auch krass gut vernetzt, die wahrscheinlich auf einem ganz hohen Level auch gut erklären kann, sozusagen, woran die Integration von Politik und Digitalisierung auch scheitert oder was, sagen wir, sie als die Herausforderung wahrnimmt.
Ja, also die ist eine super Idee, würde ich auch mal einladen. Die kenne ich. Also die ist in Hamburg und ist ja mit der, ich glaube, das ist öffentlich. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, aber ja, also ich werde sie mal einladen, dann setzen wir danach. Aber okay, konnte ich auch noch. Ich habe jetzt noch einen, ich gewinne jetzt hier schon mal mein eigenes Spiel. Okay, ist ein bisschen.
Du bist ja auch der viel bessere Netzwerker, muss man fairerweise sagen.
Aber den kennst du nicht.
Du bist der krasse, wie soll ich denn jemanden kennen, den du nicht kennst? Also die Wahrscheinlichkeit.
Aber du bist der krasse Rechercheur.
Also, wenn wir ein Venn-Diagramm wären, also diese zwei übereinander liegenden Kreise, dann wäre ich so ein kleiner Kreis in deinem Kreis drin.
Aber du bist auf jeden Fall ein krasser Beobachter, ein krasser Rechercheur. Das ist wirklich so. Also was du alles siehst und zuschickst und wo du überall mal kurz reinguckst irgendwie in welche Handelsregister oder sowas, Unterlagen.
Sehr gut.
Also, aber ich hätte noch einen. Kennst du Marto Peric?
Den Namen auf jeden Fall. Der hat mal für ProSieben diese Venture Group, weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die so... Da wirkt es immer so, als hätten die die Standardanalyse gemacht. Was gibt's denn mit der noch nicht? Schmuck, Tierfutter und ich weiß nicht mehr, was das dritte war. Genau, das hat er mal geleitet, das weiß ich noch. Das war nicht so erfolgreich.
Der war vorher bei Rocket, glaube ich, auch noch.
Genau.
Oder bei McKinsey
genau.
Vorher. Ja. Aber er hat in Hamburg studiert und ich habe ihn, der war auch bei OMR. Aber er ist auch ein Typ. Also
was macht er jetzt?
Der, also erstmal sehr sympathisch, dass seine Eltern wohnen auch in der Schanze in Hamburg so. Und da ist er groß geworden. Und macht jetzt echt wohl größere Investments, vor allen Dingen in Asien. Ist ja unser Alter.
Ja.
Und läuft in Asien rum und gründet da auch Firmen, so ein bisschen Incubation-Style. Also dieses Ding, was er bei ProSieben, auch diesen Inkubator, ne, das war ja auch das Playbook, wir gründen irgendwas, wir inkubieren irgendwas. Das macht er jetzt alleine und hat dann da aber, ich kann, weil es auch so zurückhaltend kommuniziert wird, nicht genau sagen, bei welchen Investments, aber ich kriege nur mit, dass das wohl größere Summen sind und größere Companies sind. Also wer mal so einen deutschen Schatteninvestor sehen will, der noch jetzt nicht ganz so in der Liga von dem...
Da habe ich auch einen. Kennst du Tim Marbach?
Ja, der ist Gründer von Kaufda.
Genau.
Und danach auch in Asien gegangen.
Der hat genau, in Asien iPrice und Lieferdienste und sowas auch gegründet.
Auch krasse Sachen, ne?
Südostasien haben viele damals gesehen als Markt. Also gerade die Rocket-Leute, die da auch so ein bisschen gearbeitet haben, haben es natürlich mitbekommen, wie da gerade die Handy-Penetration so vor 10 Jahren und so weiter explodiert ist.
Das ist dieselbe Liga. Also es ist genau dasselbe Playbook. Deutsche, die über Rocket nach Asien gespielt wurden und da auf einmal Gelder bewegen. Und das kriegt hier kein Mensch mit. Also da gibt es noch ein paar mehr. Ich habe mich nicht vorbereitet. Aber also
nicht nur, wenn du jetzt noch auf Europäer erweiterst. Hier der, heißt der Max Biller oder so von Lazada, hat allein 5, 6, wenn nicht ein Dutzend Leute aus der Lazada-Führung haben danach super spannende Sachen in Asien gegründet, teilweise. Auch Zalora, also ganz viele Ex-Rocket-Manager haben da später was wirklich Großes noch gebaut.
Ja, also dann halt in den jeweiligen Regionen. Ne? Und das kriegt man hier nicht so mit. Also Der Ralf Wenzel ist doch auch so ein Fall, ne? Der hat doch Fußballer da draußen gemacht und hat auch jetzt auch dieses,
wie heißt noch? Mit seinem Team bei Softbank in Lateinamerika gearbeitet zwischendurch ein paar Jahre und da das Geld für Masasan deployed quasi in Südamerika.
Also für den Gründer von Softbank, diesen japanischen Mega-Milliardär, ja.
Genau, und dann haben danach Joker, also auch einen Lieferdienst gegründet, der in New York und Emerging Markets quasi das Quick-Commerce-Geschäft macht, genau.
Also okay, das war das Spiel. Wir wollten ein paar neue Namen, die man ansonsten in den Podcast auch nicht so leicht reinbekommt. Also Katrin Suda jetzt vielleicht, würde ich mal fragen. Mhm. Aber ich weiß von einigen, dass sie zurückhaltend sind. Ich habe es schon probiert. Aber ich dachte, was für ein Spiel könnten wir beide spielen? Also, was uns ein bisschen herausfordert. Und ja. So, also das.
Gut.
Jetzt haben wir ja über dich ein bisschen gesprochen.
Also, hast du eigentlich mal versucht, Stefan Raab vor das Mikro zu bekommen? Der ist auch so eine Schatteneminenz. Der macht ja schon noch weiter Unterhaltungsindustrie,
ja,
der
ist, glaube ich, Produzent. Aber,
ja, also unheimlich öffentlichkeitsscheu, glaube ich.
Ja, der macht nichts mehr. Gar nichts mehr. Also ich habe ihn tatsächlich beim Udo Lindenberg-Konzert vor ein paar Jahren gesehen. Da saß er am Schlagzeug. Also das war so ein Gag in Hamburg. Ja. War das, glaube ich, auch nur, dass er dann auf einmal als Schlagzeuger bei Udo Lindenberg in der Band war. Aber der würde, glaube ich, nichts machen. Und ich weiß, dass es auch immer schon mal, ich glaube, Joko hatte ich schon mal gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Oder Knossi macht jetzt auch viel mit Stefan Raab. Die Shows von Knossi da im Fernsehen hat, glaube ich, auch Stefan Raab gemacht.
Krass.
Aber ich denke, der würde keine Öffentlichkeit mehr wollen.
Ja, macht nur noch die Konzepte. Und die Konzepte leben ja noch alle, ne? Schlag den Star und TV Total lebt wieder.
Ja, ob er da noch beteiligt ist, ich weiß das gar nicht genau, aber der wird sich damit beschäftigen und ich meine, er hält sich halt zurück. Ja. Muss man sagen. Also insofern. Aber lass uns noch ganz kurz. Weil wenn man mit dir spricht mittlerweile, gehört es fast schon dazu, jetzt haben wir über viele Personen gesprochen, die nicht so öffentlich sind. Frank Thelen ist öffentlich, ist sehr präsent, ist auch bei dir sehr präsent. Was triggert dich eigentlich so hart bei Frank Thelen? Warum bist du so sozusagen, warum hast du den so gefressen und bist sozusagen so hinter dem her? Sobald, also wenn man guckt, bei dir vergeht eigentlich keine 48 Stunden, um dass aus deinem Twitter-Account nicht irgendwas Gehässiges gegen Frank Thelen rauskommt.
Ja, also eigentlich sollte das. Also persönlich habe ich eigentlich gar nichts gegen ihn. Also der hat jetzt nicht irgendwie mir die Freundin ausgespannt oder ein Deal weggeschnallt, das sowieso nicht. Aber also ich kann den bis vor kurzem. Ich habe ihn tatsächlich backstage bei der UMR das erste Mal kennengelernt persönlich und mich auch meiner Meinung nach super zivil mit ihm unterhalten.
Fand ich übrigens, also ist das ja beschrieben, ich war nicht dabei, aber einen coolen Move von ihm, dass er hätte ich glaube ich da sitzen sehen, hat dich dann einfach angesprochen, Mensch, hier Philipp, hier bin ich, irgendwie du schießt immer gegen mich. Also ich hatte das so, fand das relativ klang souverän von ihm.
Genau, es wirkte so ein bisschen, als wäre es erst als Joke gemeint, aber er hat es auf jeden Fall durchgezogen, würde ich auch sagen. Ja, also man kann, du weißt ja, man kann mit mir auch immer reden. So. Ja. Wir haben ja versucht, auch mit ihm, also ist auch, ich will es jetzt gar nicht zu sehr ausführen, weil er ist ja nicht hier und kann sich nicht verteidigen. So. Deswegen würde ich jetzt auch nicht hier irgendwie allzu viel darauf eingehen. Es gab ja mal den Wunsch, von ihm ausgehend sogar, dass wir uns hier auf sozusagen im OMR-Podcast auf der neutralen Plattform treffen. Das hat er dann leider zurückgezogen. Das hätte ich natürlich viel besser gefunden, mich mit ihm auszutauschen. Der Grund, sozusagen, warum ich mich überhaupt mit ihm beschäftigt habe, was ich vorher nicht gemacht habe, ist, und ich muss dazu sagen, ich fand den früher sozusagen durchaus ein Vorbild. Ne? Ist ein, glaube ich, ein gutes Vorbild für sozusagen Mobilität durch Bildungsschichten sozusagen, weil es halt jemand ist, der jetzt nicht an der Uni studiert hat und ich wäre jetzt der Letzte, der sozusagen das als irgendwie
ist gut,
als,
meine, als Beleidigung nehmen würde. Geld verdient, ne? Also muss man sagen, der hat irgendwie in der Wirtschaftswelt schon einiges erreicht, das ist ja schon, muss man respektieren. Ne?
Genau, er hat auf jeden Fall Geld mit Investieren verdient, offenbar. Ist auch ein gutes Beispiel, für das man scheitern kann und trotzdem irgendwo erfolgreich wird. Und ich fand dann schon, dass er irgendwann aufgehört hat, das irgendwie gut, diese Vorbildfunktion gut einzunehmen und sagen, wo wir überhaupt das aufeinander getroffen sind, war, glaube ich, mal so ein Tweet, den ich gesehen habe von ihm. Das war kurz vor der Bundestagswahl und es ging um, glaube ich, den Klimawandel als Problem und er hatte angeführt, dass die Deutschen sind nur für 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich und deswegen sagen, können wir das allein eh nicht lösen. Und das hat sich für mich so wie das Argument zur Untätigkeit angefühlt und es ist aus vielerlei Hinsicht auch einfach falsch. Ne? Also A, wenn du jetzt sagst, wir sind 80 Millionen Deutsche, es gibt 8 Milliarden Weltbürger, so dann sind wir 1% der Weltbevölkerung. Wenn wir 2% verbrauchen, verbrauchen wir schon mal über Gebühr. Fakt 1. Und historisch haben wir natürlich dadurch als Industrienation weit über Gebühr quasi Ressourcen verbraucht auf dem Planeten. Deswegen fand ich das Argument so einfach und habe darauf geantwortet, so in der Art, wie man das auf Twitter macht, ein bisschen zugespitzt. Und dann so ein anderes Problem, was ich sehe, ist, dass man dann halt, also gefühlt gibt es für den Frank Thelen eben nur Fanboys, sozusagen Leute, die Applaus klatschen. Und sobald man Kritik äußert, sei es konstruktiv oder auch ein bisschen zynisch, wird man sozusagen von ihm öffentlich auch als Hater abgestempelt. Irgendwie als Innovationsfeind oder sozusagen Neid auf seine Reichweite oder seinen Erfolg. Oder eben einfach als Hater. Und damit werden Leute dann sozusagen zum Schweigen gebracht, in der Regel auch blockiert sofort auf allen sozialen Medien. Das finde ich einen sehr schlechten Umgang mit Kritik, ehrlich gesagt. So, ich fände es total gut, wenn man den Diskurs hier öffentlich haben könnte. Und das bewirkt natürlich das Gegenteil. So, und einfach zu sagen, alle, die jetzt mich kritisieren, sei es ob sachlich oder auch nicht, dann in die Kategorie Schublade Hater zu packen, ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach.
Wobei, es war ja auch manchmal nicht nur sachlich. Also du hast ja auch schon Spaß daran, da ein bisschen auch, sagen wir, ironisch, zynisch, ein bisschen weh zu tun.
Also A, muss man sagen, er gibt einem dafür offene Flanke. Ich würde sagen, zu meiner Verteidigung sagen, dass, also er hat ja die viel größere Reichweite. Ne? Und wenn ich möchte sozusagen, dass sagen meine Nachrichten genauso weit reisen wie seine, dann muss ich eben das Medium spielen. Und das weiß er auch. Ne? Das habe ich ihm auch gesagt, als wir uns unterhalten haben. Twitter funktioniert halt, wie Twitter funktioniert. Und ich mache es ja auch auf Twitter anders auf als Instagram zum Beispiel. Auf Instagram würde ich es halt als Meme machen, auf Twitter halt mit einer bissigen irgendwie Zweisatzbemerkung. Ich glaube, das ist sagen, das Medium optimal spielen, dass man diese so ein bisschen Waffengleichheit für Waffengleichheit sorgt. Dadurch wirkt das dann natürlich mal zugespitzt. Also ich versuche das irgendwie nicht persönlich oder unfair zum einen. Ja, persönlich wird er natürlich alles nehmen. Andererseits ist er halt eine Person, der genießt natürlich auch viel weniger Schutz, so als würde ich jetzt hier jemanden, der im Tonstudio neben uns sitzt oder so, irgendwie so anmachen, ne? Weil er hat sich selber in die Öffentlichkeit begeben. Und er hat ja sozusagen diesen geplanten Podcast unter anderem abgesagt, weil er meinte, also erst hat er gesagt, so, wir sollten uns mal aussprechen, weil ich ihn immer so angreife öffentlich. Dann meinte er sozusagen, als der Grund für die Absage war offiziell irgendwie, dass ich nicht ernst zu nehmen wäre oder ihn nicht ernst nehme oder dass in meinen Kommentaren sich zeigt, dass ich es nicht ernst nehme. Das finde ich insofern ein bisschen unfair, weil er ist ja der letztlich, der sozusagen als TV-Unterhalter angefangen hat, die Startup-Szene zu parodieren. Das, was der im Fernsehen macht, ist ja im keinsten Sinne irgendwie wie tatsächlich Startup. Das weißt du, das weiß ich aus, das weiß jeder, der tatsächlich mit Startups arbeiten, dass das, was du im Fernsehen siehst bei Hülle der Löwen, letztlich eine Parodie oder Persiflage, oder wie auch immer man das nennen will, der Startup-Szene ist. So. Das sind nicht die typischen Startup-Gründer. Es sind auch Startup-Gründer, auch Gründer, auch Leute, die Produkte und Ideen haben. Also sagen, die möchte ich gar nicht da reinziehen. Aber die Leute, die Investoren spielen, sind nicht die typischen Akteure sozusagen im Venture-Capital-Markt. Wenn er diese ganze Branche quasi da so in diese Ecke zieht, dann finde ich es nicht fair, wenn er sagt, irgendwie, dass andere Leute ihn jetzt nicht 100% ernst nehmen. Deswegen kann er die nicht ernst nehmen. Das ist ein bisschen zu einfach gedacht, glaube ich. Und die andere Sache, die ich dann noch, wo ich angefangen habe, sozusagen mich mehr damit zu beschäftigen mit der Person, war, als er dann im Wahlkampf auch meiner Meinung nach in der Kampagne mit der FDP und Bild zusammen sozusagen das zum Anlass genommen hat, irgendwie sehr aktiv vor Annalena Baerbock und einer möglichen rot-rot-grünen Regierung irgendwie Angst zu schüren, die sehr in einer sagen sehr öffentlichen und gleichzeitig aber intransparenten Weise diese mehrfache Parteispende mit neun anderen Startup-Unternehmen und Unternehmerinnen gemacht hat, wo aber, glaube ich, sehr bewusst nicht klar gemacht wurde, haben da jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen, Unternehmen gespendet oder es wurde aber, was relativ klar war, ist, dass der Eindruck versucht wurde zu erwecken, dass die Startup-Branche sozusagen die FDP unterstützt. Und da fand ich es sozusagen ganz persönlich wichtig und ich fühle mich insoweit quasi von Frank Thelen missrepräsentiert, dass ich glaube, dass ein Großteil der Startup-Szene auch ganz andere politische Meinung hat.
100%, ja.
Was nicht heißt, dass die wählen auch nicht alle Grünen so, aber die wählen genauso divers wie
die SPD.
Genau, du hattest hier schon Finn, der die CDU unterstützt, ne? Du hattest
Finn Hensel, nicht Finn Kliemann, ja.
Genau, ja. Weiß nicht, was der wählt, aber also du hattest ein breites Spektrum an politischen Meinungen hier schon gelassen. Sven Schmidt hat eine bestimmte politische andere Meinung als eine, ich weiß nicht, Verena Pauster oder einen Louis Hahnemann oder so. Und das wollte ich nur klar machen. Dass sozusagen, und ich fühle mich einfach nicht gut vertreten. Und ich finde es auch gefährlich, ehrlich gesagt, wenn eine Person so viel Zugang zu Medien und Politik hat, die dann teilweise auch irgendwie sehr einfache Plattitüden oder Gedanken verbreitet. Oder zum Beispiel, dass sobald er in eine gewisse Machtposition kommt, nämlich zum Beispiel, dass er so an de Robert sehr nah rangekommen ist, da diesen Innovation Council beraten durfte oder daran teilnehmen und dann sofort irgendwie ein Viertel der Plätze mit so seiner Boyband besetzt hat, oder nicht nur Boyband, sondern hat den Alex Frankenberg, der ein guter Freund von ihm ist, damit reingesetzt. Genau, vom Heiter Gründerfonds. Er hat den Lilium-CEO, der jetzt zurückgetreten ist, damit reingesetzt und die Zoe Adamowicz von Neufund, woran er beteiligt war, die inzwischen pleite sind und wo viele Anleger ihr Geld verloren haben. Und sozusagen als Newbie in der Politik sofort mit Vetternwirtschaft anzufangen, finde ich auch ein sehr schlechtes Zeichen. Und dann noch tausend andere Sachen irgendwie, dass er irgendwie mit der Klimaliste der Union zusammenarbeitet, eigentlich sich sehr stark eine gelb-schwarze Regierung gewünscht hat. Das finde ich für jemanden sozusagen, der die Startup-Szene verkörpern will, eigentlich traurig, sozusagen ein so konservatives Setting zu befürworten. Was nicht heißt, also jeder darf seine Meinung haben, ist auch jeder die Partei unterstützen, die er möchte, aber dann ausgerechnet als jemand aus der Startup-Wirtschaft quasi Parteien, die konservativ sind, damit den Status quo eigentlich bewahren wollen, so stark zu unterstützen. Das ist okay, aber ich finde es dann eben wichtig, nicht relativ laut und klar zu sagen, dass es andere Meinungen in der Szene gibt. Weil er, was er zweifelsohne super erfolgreich gemacht hat, auch davor hohen Respekt, dass er halt diese Medienmarke so aufgebaut hat und dadurch auch eben sehr, sehr viel Gehör findet in Politik und Medien.
Also wir halten mal fest, viele Punkte, die man euch nachvollziehen kann, warum ihr aneinander geraten seid, aber auch durchaus Respekt vor seiner Karriere, vor seinem Weg auch als Investor.
Ich meine, ich habe vor jedem Respekt, der Risiken eingeht, der Unternehmen gründet. Und wie gesagt,
seiner Medienkarriere, ja. Ne, seinem Reichweitenaufbau. Und ihr seid politisch in anderen Lagern, das ist auch, glaube ich, klar erkennbar. Vielleicht gelingt es jetzt ja mit so einer sachlichen Erklärung auch nochmal, ihn vielleicht doch nochmal zu überzeugen, hier mal dazu zu kommen. Und vielleicht gelingt dann ja irgendwie auch nochmal eine sachliche Diskussion. Also ich habe mir gedacht, ich versuche es mal jetzt hier mit dir anzufangen, einmal das aufzubrechen, da vielleicht Hass ist es ja nicht, aber diese starke Agonie. Vor kurzem warst du ja auch in seiner Doku, Steuerung F, wo seine Aktivitäten so ein bisschen nachgezeichnet werden. Und ich glaube, da muss man ja auch sagen, den Fonds, diesen 10x-DNA-Fonds, kann man jetzt über den Namen streiten, ob das jetzt wirklich seriös ist, auch diese Anlageversprechen mit alles geht Faktor 2, Faktor 3 hoch. Das ist ja schwierig. Aber natürlich, da ist, glaube ich, jetzt, was er da gemacht hat, ist einfach super Pech gehabt beim Timing. Also ich glaube, das würde ich ihm schon auch einfach einräumen. Das geht ja vielen anderen genauso. Also viele andere Fonds, die auch jetzt irgendwie in Tech-Firmen investieren, sind einfach jetzt in den letzten Monaten extrem runtergekommen. Und
ja, die sind vorher auch den Weg, also zu dem vorherigen Punkt nochmal, ich würde mich super freuen, ne, wenn er nächstes Mal die Möglichkeit nutzt, dazu Stellung zu nehmen. Das wäre natürlich das viel bessere Format. Zu dem Fonds, es gibt ja andere Fonds, die früher gestartet sind und sozusagen auch nach oben hin die volle Performance mitgenommen haben. Man kann natürlich sagen, das ist jetzt nur Pech und natürlich ist der Markt insgesamt auch runter.
Fast zu spät reingerutscht. Und Timing-Pech, ne?
Das ist halt die Frage, ist das Pech? Also jemand, der ist ja auch so unser Alter, ne? Und sagen wir haben 2008 die große Finanzkrise miterlebt, Lehman Brothers und wahrscheinlich auch so ein bisschen Dotcom-Bubble, dass man bei den Bewertungen, die wir da hatten, noch anfängt, einen Fonds zu gründen. Ich finde, Pech ist ein bisschen zu einfach als Erklärung dafür. Sondern es muss einem schon ein bisschen bewusst sein.
Da sind noch ein paar Aktien im Fonds drin, wo man auch sagen muss, da hast du schon langem gesagt und ehrlicherweise, da war ich auch ein bisschen mit skeptisch, Palantir, das war schon sehr hoch bewertet, als der Fonds von Frank da groß reingegangen ist.
Ja, also die einfachere Aussage, es sind zwei Aktien drin, die ich nicht scheiße, also die vor denen wir nicht mehr oder weniger gewarnt haben vorher. Ja. Oder die wir nicht kompliziert finden.
Welche sind die beiden guten?
Ich glaube, HubSpot ist drin, die finde ich ganz gut. Und Coinbase sieht natürlich im Moment super schlecht aus, aber sozusagen als, wenn man selber zum Beispiel keine Krypto-Assets besitzt, wäre das eigentlich, glaube ich, eine gute Möglichkeit, das mitzuspielen und trotzdem aber eine produktive Firma zu haben, die also auch Umsätze macht und Gewinne als Trading-Plattform, finde ich prinzipiell gut, obwohl die aktuell natürlich super schlecht aussieht. Jetzt wir sind am Dienstag, dem 11. 11. Ja. Ich weiß gar nicht.
14.
Oh Gott, ja. Oh Gott. Ja. 14.6. Wir haben gerade einen Krypto-Cash hinter uns. Da sieht Coinbase jetzt nicht gut aus. Aber das sind die Unternehmen, die ich prinzipiell zumindest gut geführt finde.
Aber warum breche ich jetzt eine Lanze? Oder warum ist es mir so wichtig, da nochmal ein bisschen Appeasement vielleicht zu schaffen und ein Gespräch oder eine doch noch irgendwie eine Freundschaft zu starten, parteiübergreifend? weil ich finde, er macht auch ein paar Sachen gut. Und zwar generell so ein bisschen dieses Digitalisierungsleitmotiv in alle Bereiche reinzuzerren, das irgendwie so, auch so ein bisschen versuchen, so risky Sachen zu machen, was in Deutschland ja nicht so einfach ist, so risky Sachen zu machen. Das ist irgendwie wird von in den USA eher gutiert und auch eher hingenommen und ist auch häufiger erfolgreich, wenn die Märkte größer sind vielleicht, weil es auch und er versucht das und versucht dafür so eine Kultur zu etablieren, finde ich. Vielleicht mit den falschen Firmen, aber ich finde, so ein bisschen zu sagen, okay, komm, lass uns mal ein bisschen dogmatischer denken und irgendwie da so ein bisschen Strukturen aufbrechen. In einigen Bereichen finde ich es eigentlich gar nicht schlecht.
Ja, ich würde es gar nicht ihm anlasten, aber ich glaube, das ist in Deutschland so ein bisschen ein Problem, dass wir haben, dass die Leute, die in der Digitalwirtschaft arbeiten, ganz oft so eine Art Berufsoptimisten werden. Also insofern, dass sie Digitalisierung und Technologie um jeden Preis gut finden. Soweit würde ich sozusagen, wenn man so ein bisschen verfolgt, wie ich mich einlasse, so sei es zu Wettbewerbsfragen oder den großen GAFA-Unternehmen, dann sehe ich das eben nicht so, dass man sozusagen, dass Technologie, Digitalisierung immer besser ist. Ich glaube schon an Fortschritt an Technologie, sehr sogar. Aber ich glaube, das ist wichtig, das irgendwie mit Regulierung teilweise zu begleiten, da wo Märkte aufhören zu funktionieren oder wo Gefahren für die Menschheit, neue Gefahren davor herausgehen. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig auch bei Leuten, die da ein bisschen zu blauäugig daran gehen. Aber natürlich, was man ihm zum Beispiel zuschreiben kann, ist, dass er natürlich viele Jugendliche und auch ältere Menschen nochmal für Technologie begeistert haben, mit seinem Buch zum Beispiel. Ja, ne? Also ich war neulich bei meinem Schwiegervater ins B und der hat mir sozusagen das Frank-Thelen-Buch auf den Kaffeetisch gelegt. Kannst dir vorstellen, wie mein Gesicht aussah. Aber der ist halt Ingenieur, also baut normalerweise Vakuumpumpen oder so. Und der findet es halt spannend, sozusagen nochmal über 3D-Druck was zu lernen oder über das Krypto-Universum oder CRISPR-DNA-Technologie. Das ist definitiv, ich glaube, der Netto-Einfluss ist schon, oder es gibt sehr, wie soll man sagen, streitbare Aspekte an der Person, aber klar gibt es auch viele positive.
Ja, also das sehe ich auch so und ich meine, du kennst mich als eher harmonischeren Brückenbauer und insofern finde ich auch bei Frank, das ist jetzt, hat mir wirklich leid getan bei dem Steuerung F-Beitrag, dass das jetzt und dann auch bei der Resonanz, die das gefunden hat, dass er jetzt da so negativ gesehen wird, weil ich finde, also ich glaube, er meint es vor allen Dingen, also auch diese Leidenschaft für Elon Musk, die ist aus meiner Sicht zu doll, also wie kann man so stark von jemandem Fan sein oder so. Das finde ich immer, es wäre jetzt wirklich nicht meine Art, aber wie er das jetzt ist, ne? Aber ich finde, dieser Spirit, da Leute mitzunehmen, das Buch hat ja, glaube ich, über 100.000 Exemplar verkauft, das muss man erstmal machen. Und es hätte wahrscheinlich, wenn man sich überlegt, wer noch alles die Startup-Szene hätte repräsentieren können, wie du es sagst. Und dann fallen mir noch ein paar Leute ein, wo ich sage, wow, das ist sicherlich, was ist schon perfekt, aber
es das ist auch Fan, aber man muss ja mal sagen, es gibt ja niemand anderes, der sich dafür hergibt, ne? Sondern die Leute, die wir vielleicht spannend oder repräsentativ fänden, die haben halt keinen Bock darauf, im Fernsehen zu sein.
Würde die
halt
hochgradig kredibel werden, so diese.
Genau.
Ja, also die Gründer von Zalando machen es halt nicht. Ne?
Ja, genau. Oder ein Florian Heinemann oder so, die sagen, keiner wird sich davon ins Fernsehen setzen, natürlich. Und verstehe ich auch sehr gut. Aber wenn du die Reportage erwähnst, also da sieht man ja schon auch, dass er bereit ist, offenbar oder scheinbar, sozusagen vor einer laufenden Kamera zu lügen über diesen Vertrag. Ne? Da sieht es ja wirklich so aus, als hätte er eine falsche Aussage gemacht und muss sich dann später korrigieren. Deswegen, ehrlich gesagt, hatte ich vor der, ich wurde da ja länger interviewt, man sieht da nur 3 Minuten von dem Interview, so, aber den Fakt kannte ich zum Beispiel noch gar nicht bei meinem Interview, sozusagen, wie schlimm das wirklich zu sein scheint. Und da merkt man, das lässt mich dann schon auch an dem Wertesystem. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, warum das irgendwann so persönlich wird, ist, dass wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Werte haben. Einfach. Und ich finde das da so offensichtlich zu lügen, relativ krass. Andererseits habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist halt auch die Person, die Medien dann geschaffen haben. Und man muss ja sagen, der Sog kommt ja auch von der Politik und den Medien. Die wollen ja auch so eine Person sehen, ne? So wie die Wirecard sehen wollten als deutsches Wunderunternehmen, wollen die halt auch so einen deutschen Elon Musk haben und er war halt bereit, diese Rolle auszufüllen. Ich glaube, man wird da auch sehr geformt. Und wenn man dann den Fakt hat, dass man halt jahrelang sozusagen mit Halbwahrheiten so ein bisschen da durchkommt, dann merkt man vielleicht auch irgendwann auch. Also dann ist es vielleicht sehr verwunderlich, dass auf einmal Leute jedes Wort zweimal auf die Goldwaage legen und dann passen dann ganz viele Dinge nicht mehr zusammen und man verliert so ein bisschen die Kontrolle über die eigene Marke, glaube ich.
Also wir werden ich werde versuchen, das nochmal irgendwie anzubahnen, aber ich hatte jetzt auch mit ihm ein, zwei Mal im Rahmen von OMR Kontakt und ich weiß, dass ihm das auch nahe geht oder einfach wie er jetzt gesehen wird und ich finde, wenn man dabei helfen kann, das ein bisschen zu korrigieren, aufgrund der ganzen guten Sachen, die er hat. Aber klar, also jetzt, was du zuletzt gesagt hast, das ist sicherlich nicht in Ordnung. Ein anderes Thema, wo wir gerade über Politik sprechen, ich hatte ja auch mal den Robert Habeck hier im Podcast und sehe jetzt die Erfolge der Grünen in der Regierung. Trotzdem, man weiß ja von dir auch, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass du den Grünen nahestehst. Gleichzeitig sieht doch eigentlich die Digitalszene das Thema Atomkraft mittlerweile anders als die Grünen. Also ist das nicht ein Problem auf Dauer? Das ist irgendwie so eine große zentrale auch Technologiefrage wie Atomkraft, wo eigentlich ganz viele sagen, aus dem Silicon Valley, Elon Musk, Bill Gates sowieso, aber alle sagen, okay, ohne Atomkraft als zumindest Zwischenlösung wird es nicht gehen. Und das in Deutschland bei den Grünen eigentlich dogmatisch nicht mehr diskutabel ist.
Ja, also ich will vielleicht vorab schicken, so ich bin gar kein ideologischer Grünwähler oder so. Ne? Ich habe jahrelang selber die FDP gewählt, zum Beispiel. So. Aber ich habe irgendwann aus Rationalität beschlossen, dass sozusagen eins der größten Probleme, die wir haben, der Klimawandel ist. Und dass das Modell von Wirtschaft, sozusagen, was wir bisher gemacht haben, eigentlich eben nicht nachhaltig war. So, das ist eigentlich irgendwie dem ins Kinderzimmer deiner Kinder laufen, das Geld klauen und zu sagen, ich bin ein geiler Investor. So, das ist, was wir irgendwie gemacht haben. Also, wir haben die Ressourcen, die wir dem Planeten klauen, nicht in die Rechnung mit einbezogen. Und sagen, die Output-Faktoren, die negativen, also negative Externalitäten wie Verschmutzung und so weiter, haben wir nicht mit einbezogen in die Rechnung. Und nach dem Modell sind wir alle so super ökonomische Menschen. Aber wenn man sobald man die Sachen mit einbezieht, so merkt man eigentlich, dass wir sagen, überhaupt nicht wirtschaften können, sondern sagen, wir klauen Dinge, die uns nicht gehören, und wir sagen, schaffen Altlasten, die wir nicht sozusagen ins Accounting mit aufnehmen. Und weil die Grünen die einzige Partei sind, die das seit 40 Jahren eigentlich erklären, richtig? Und dass die Parteien, die uns davor bewahrt haben, sozusagen diese Mängel zu erkennen früh genug, denen sprechen wir komischerweise Wirtschaftskompetenz zu. Und das glaube ich halt nicht, sondern als einigermaßen wirtschaftskompetenter Mensch glaube ich, dass nur eine nachhaltige Wirtschaft letztlich eine echte Wirtschaft sein kann. Und da gehört wahrscheinlich Atomkraft mit dazu. Ich versuche jetzt nicht den Fehler zu machen, den Frank Thelen gemacht hat, sozusagen, und sich als Atomkraftexperte zu verkaufen. Ich glaube, was unbedingt richtig ist, ist, dass wir weiter sozusagen in Richtung Kernfischen oder Atomspaltung und Atomfusion weiter forschen sollten, um vor allen Dingen auch sichere Reaktoren noch zu bauen. Einer der zwei Fusionsreaktoren in Deutschland steht übrigens in meiner Heimatstadt in Greifswald, der andere steht in Wendelstein in Bayern. Aber sozusagen da steht ein Kernfusionsforschungsreaktor tatsächlich, wo man versucht halt, dieses Magma so schweben zu lassen, damit es so heiß werden kann, dass man Kernfusion betreiben kann. Ich glaube, das sollten wir weitermachen. Es ist im Nachhinein natürlich falsch gewesen, Atomkraftwerke so undifferenziert abzuschalten. Vielleicht gäbe es ein paar ältere, die man vom Netz hätte nehmen müssen, und ein paar jüngere oder sichere, die man am Netz lassen sollte. Zumal ja in Belgien, Frankreich, Polen sowieso sozusagen in unserer Reichweite dann andere Reaktoren stehen. Das heißt, ich glaube, so was passiert ist ein bisschen, dass man das sehr große Risiko einer Atomkatastrophe überschätzt, während man aber sozusagen die falsche Sicherheit hat, dass fossile Energien weniger gefährlich sind. Weil die machen ja sehr berechenbare Schäden, leider, die wir gerade überall erleben. Ja. Unser Vorteil ist, dass wir das selber gar nicht mitbekommen.
Aber das heißt, du würdest dir am Ende schon, ich meine, das ist ja mit dem Klimawandel insgesamt so, dass dieser Prozess so schleichend ist, dass man ihn halt nicht so als problematisch wahrnimmt. Ne? Wie halt große Katastrophen oder große so Knalle. Aber würdest du nicht auch wünschen, jetzt sozusagen als grünen Klientel, dass die da ihre Position auch diesbezüglich zumindest mal noch überdenken?
Ich muss darauf vertrauen, dass Experten erstmal feststellen, ob das möglich ist. Also ob man diese Reaktoren weiter betreiben kann, einigermaßen sicher. Dann würde ich das unbedingt befürworten und eben sagen, wir müssen weiter forschen, um noch bessere, noch sichere Reaktoren bauen zu können. Oder bei Kernfusion zum Durchbruch zu kommen, früher oder später. Insofern sollten wir es überdenken, ja. Und wir haben natürlich auch nochmal einen ganz neuen Aspekt neben dem Klimawandel, nämlich Sicherheitspolitik jetzt, wo wir sehen, dass wir Russland nicht effektiv sanktionieren können, weil wir halt abhängig sind von den fossilen Rohstoffen oder fossilen Energien aus Russland. Von daher war das im Nachhinein natürlich schon ein Fehler, das zu machen, glaube ich. Ja. Also der Atomausstieg, ja. Aber ich glaube, dass man langfristig einen Großteil der Energie tatsächlich auch aus Sonnenenergie gewinnen kann. Wenn wir auch da sozusagen weiter forschen, mehr Fortschritte machen, eventuell Wasserstoff als Speichermedium noch effizienter hinbekommen oder andere Speichertechnologien.
Übrigens auch da ganz interessant, weil wir gerade über ehemalige Rocket-Leute sprachen. Ich meine, einer der offensichtlich Kern-Rocket-Leute, Alexander Samba. Ich kann das noch gar nicht genau einschätzen, aber seit ein, zwei Jahren, du wahrscheinlich auch, ist ja sehr, sehr stark in diesem ganzen Energiethema unterwegs. Ne? Also das ist sozusagen dessen neues Thema, scheint ja auf der einen Seite Startup-Investments, ein bisschen Immobilien und irgendwie
Ja, man muss ja schon fragen, sozusagen, warum wollen wir einen Kernfusionsreaktor auf der Erde haben, wenn, also wir haben einen, der noch ein paar Millionen Jahre über uns scheint und wir müssen den nur abschöpfen, theoretisch, ne? Und beziehungsweise er ist gar nicht abschöpfbar, sondern die Sonne ist halt sozusagen aus menschlicher Sicht zumindest sozusagen unendlich aktiv. Und es geht gerade so eine Grafik rum, die jeder bestimmt schon auf Twitter oder Instagram gesehen hat, ne? Dass man irgendwie einen vergleichsweise minimalen Teil der Sahara, also wirklich 1 oder 2% der Gesamtfläche der Sahara, bräuchte, um genug Sonnenenergie für die ganze Welt zu generieren, letztlich. Oder irgendwie ein kleiner Teil von Texas oder so wird auch immer als Beispiel genannt. Ich glaube, man kann schon mit Sonnenenergie auch unheimlich viel Energie generieren. Und langfristig glaube ich, dass wir dann in der Welt theoretisch mit Energieüberschuss oder sehr, sehr niedrigen Energiekosten leben könnten.
Wir sprechen ja gerade hier in Berlin. Und parallel ist hier, es kommt jetzt die Überleitung zum Business, eine Konferenz, die heißt die Super Return. Ich finde den Namen schon relativ, gut, was soll man sagen? Ich habe ja auch mal eine Konferenz, Rockstars, soll ja nicht mehr so heißen, soll ja OMR heißen, aber gut, die heißen Super Return. Da geht es um Investments und da treffen sich jetzt sozusagen alle die in Fonds investieren, Private Equity, die Venture Capital Leute und so. Jetzt gerade heute parallel, du bist glaube ich nur auf einem Abendevent oder so. Mhm. Was ist denn deine These zu der ganzen Investmentlage aktuell? Wie schützt man sich? Was machst du mit deinem Geld?
Also das Szenario ist, dass wir sagen, auf jeden Fall unheimlich hohe Inflation haben und mit
davor der Schutz, ja genau, weil das Geld, davor meinte ich auch den Schutz, weil sonst ist das Geld immer weg. Ja.
Und sagen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Rezession, ne? Die ist definiert durch 2 Quartale in Folge mit sinkenden Wirtschaftswachstum. Das müssen wir jetzt noch 2 Wochen warten, dann dürfen wir das offiziell sagen, dass wir in einer Rezession sind. Typischerweise sind in Phasen von hoher Inflation halt Sachwerte die besten Investitionen. Also Immobilien, Aktien, Commodities, also irgendwelche Rohstoffe.
Aber Immobilien kaufst du ja keine, weil das findest du auch nicht.
Genau, Immobilien ist prinzipiell für jemanden, der sich gut diversifizieren will, sicherlich eine gute Anlageklasse. Andererseits hat
die. Du glaubst da aus moralisch genug dann?
Nicht moralisch, ich bewerte niemanden moralisch, der jetzt eine Wohnung vermietet. Ich habe einfach keine Lust, mich damit zu beschäftigen, ehrlich gesagt. Oder für mich, damit nicht. Und ich habe lieber produktive Assets, irgendwie Firmen, die wachsen oder so. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Immobilien jetzt zum Beispiel so super sind. Also wer welche hat, muss keine verkaufen. Aber auch die wurden mit dem billigen Geld ja sehr stark hochgetrieben. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, könnte das dann sehr negative Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so bullish für sein. Ich glaube schon nach wie vor, dass Aktien gute Sachwerte sind, auch wenn die unter einem sozusagen noch höheren Zinsszenario noch weiter leiden könnten. Commodity, ich weiß keine Rohstoffe, irgendwie Tonnen von Kupfer mir verbriefen lassen. Finde ich auch nicht so spannend. Ansonsten so Infrastrukturfonds könnten immer gut laufen. So einerseits, weil es staatliche fiskalische Impulse gibt oft in solchen Phasen, aber auch generell sind das halt Assets, die sichere Returns liefern, irgendwie so ein Private Equity Infrastructure Fund oder so. Das kann gut vor Inflation schützen, aber die Mittel sind sehr begrenzt, ehrlich gesagt. Also, was ganz super ist, noch geleveragte Margin Crypto Investments natürlich. Also das scheint definitiv kein guter Hedge gegen die Inflation zu sein, wie man gerade diese Woche sieht.
Aber du glaubst auch weiter an Startups? Also auch an Startup Investments.
Genau. Ich mein Investitionsverhalten in Startups sozusagen als Business Angel, ich schreibe normalerweise so vielleicht ein knappes Dutzend, ein bisschen weniger vielleicht sogar Checks sozusagen im Jahr. Das wird sich nicht verändern, glaube ich. Also gerade in Krisen werden oft irgendwie die so more nimble, die irgendwie ein bisschen hemdsärmlicheren Companies gegründet, die besser mit Geld, effizienter mit Geld umgehen. Die nachhaltigen Geschäftsmodelle. Man kommt zu fairen Bewertungen rein, man konkurriert mit weniger anderen Geldgebern im Zweifel. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sozusagen die Early-Stage-Investments sozusagen bis zu Series A auch weiter, und ich glaube auch die meisten Investoren sehen das so. Die Late-Stage-Investoren, da sieht man sehr, dass die alle Igel in Taschen haben und sozusagen kein Geld ausgeben wollen eigentlich mehr, weil da der Vergleich zur Börse natürlich am einfachsten ist und die eigentlich wissen, dass sie die Valuations, die man jetzt zahlen müsste, nicht mehr an der Börse sieht. Also es ist diese Möglichkeit, das direkt dem Kleinanleger überzuhelfen an der Börse, das funktioniert jetzt erstmal die nächsten 9 bis 18 Monate wahrscheinlich unheimlich schlecht. Aber ich bin super bullish für Startups weiter. Es gibt keinen Grund, jetzt nicht in Startups zu investieren, ehrlich gesagt.
Also wobei eine These, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ist ja schon die, dass die VC-Fonds jetzt einfach es deutlich schwieriger haben, ihrerseits Geld zu bekommen von den Geldgebern dieser Fonds, weil diese Geldgeber nur eine gewisse Menge an VC-Fonds allokieren dürfen. Mhm. Und wenn jetzt die Gesamtportfolios überall runterbrechen, was wir gerade sehen, dann ist halt das Geld in absoluten Zahlen, das in Startups reinfließen darf, nach deren Statuten, nach deren, die sie sich selbst gegeben haben, gegenüber ihren Investoren, halt so, dass halt irgendwie die klassischen Startup-Investoren oder Investoren in Startup-Fonds, dass diese Position reduzieren müssen, so
genau,
zu formulieren.
Ne? Genau.
Und das führt dann wiederum dazu, dass natürlich dann die Startup-Fonds viel härter kämpfen müssen, um neue Investoren zu bekommen, dann halt im Zweifel auch weniger Geld haben, wenn sie das nicht so hinbekommen, dass sie dann in Startups investieren können selber, in die eigentliche Firma dann. Und das macht es natürlich dann riskanter, weil man dann, du dann der Firma Geld gibst, die vielleicht keine Anschlussfinanzierung bekommt.
Genau. Und es führt so weit, dass teilweise schon committedes Geld nicht mehr abgerufen wird. Also ne, es gibt ja so dieses Narrativ von dem Dry Powder, also dass die Hunderte von Milliarden, die in den letzten 2 Jahren geraced worden sind, die stecken theoretisch noch in diesen Fonds drin, wobei das eben, da fängt es schon an, das ist nicht falsch, sondern die wurden committed von Geldgebern, also diese LPs, Limited Partner, das sind sozusagen die Geldgeber der Venture Capital und Private Equity oder Hedge Fund Vermögensverwalter. Und die haben tatsächlich so eine typische Allokation, dass sie zum Beispiel sagen, sie dürfen irgendwie maximal 50% in Public Markets, also börsennotierte Unternehmen machen oder ETFs, dann dürfen sie vielleicht 20-30% in Private Equity machen und 10-15% in Venture oder so.
Das haben sie ihren Investoren versprochen, ne? Deswegen ist
genau, das dran halten. Ja. Das sind sehr konservative, teilweise Versicherungsunternehmen oder so eine Endowment Funds von
Rentenfonds,
Stiftungen von irgendwelchen, genau, so Pensionsfonds aus Nordamerika und so. Das sind ja die typischen LPs oft. Und deswegen haben die ein Risikoprofil, was sie einhalten müssen. Und jetzt ist es so, dass vielleicht ein großer Teil, den sie in Public Markets investiert haben, jetzt relativ stark vielleicht 20-30% an Wert verloren haben. Und dann verschiebt sich dieses ganze Gewicht und dann demnach dürfen sie dann sozusagen, müssen sie den Venture-Anteil fast runterfahren, auf jeden Fall nicht hochfahren, weiter.
Also absolut Geld, also prozentual bleibt er gleich, aber das ist dann halt einfach weniger
absolut
Geld.
Absolut bleibt er gleich, prozentual wird er größer sozusagen. Ne? Also
genau, das ist ein Problem für die. Also die, genau. Das heißt, die, dadurch, dass halt der Gesamtfonds am Wert verliert, weil alles an Wert verliert.
Und das ist im Jahr 2000 dann zum Beispiel, hat das so weit geführt, dass die, keine Ahnung, der Ontario's Teachers Pension Plan dann bei Sequoia oder bei Cosla oder Insight oder Index Ventures anruft und sagt so, we'd appreciate if you wouldn't call sozusagen die nächste Rate. Also wir fänden es gut, wenn ihr die letzte Rate, also man committet dann, sagen wir mal, die committen in einem 4-Milliarden-Fonds vielleicht 100 Millionen als einen Geldgeber. Und dann sagen sie, wenn die letzten 20% des Fonds nicht abruft, wäre es eigentlich auch ganz geil, weil ansonsten haben wir zu viel Exposure, also zu viel Risiko in Venture, in Startups.
Aber ich muss nochmal für alle klarzumachen, wenn so ein Fonds, so eine Pensionskasse da jetzt 100 Milliarden investiert oder 100 Milliarden an der Management hat und wenn davon 3% in Startups fließen dürfen, also das ist halt irgendwie 3 Milliarden. Mhm. Aber wenn diese 100 Milliarden jetzt aufgrund von Wertverlust an den Börsen zusammenschrumpfen auf nur noch 50 Milliarden, da sind halt 3% irgendwie, was sind es denn, 1,5 Milliarden. Mhm. Und das ist einfach viel weniger Geld. Das heißt, dass dann in Startups fließen darf nur noch. Und so, das ist, ich habe es, glaube ich, gar nicht so ganz
nachvollziehbar. Weil die Börse die Bewertung sozusagen am schnellsten korrigiert, während der Venture-Markt, also sozusagen Private Investments in Venture und Private Equity, die Bewertung halt viel langsamer anpasst. Ne? Da sieht man ja jetzt, wie alle, die jetzt, wo wir letzten Tagen gehört haben, dass sie geraced haben, die versuchen so mit aller Gewalt keine Downround hinzubekommen. Ne? Also da wird dann eher an der Liquidation Preference und so, was du vorhin ganz am Anfang erklärt hast, gearbeitet, damit Investoren neue Garantierenditen bekommen. Aber man versucht sozusagen, dass diese Startups nicht abgeschrieben werden müssen. Und dadurch behalten die halt so hohe Buchwerte in den Büchern und dann hat man zu viel Exposure. Und deswegen werden wir vielleicht nicht einen Großteil, aber wahrscheinlich irgendwie ein Viertel oder 20% dieses geraceden Geldes vielleicht niemals in Startups investiert sehen.
Wir sprachen ja gerade darüber, ob du weiter an Startup Investments glaubst, schon dagegen spricht, ne? Weil dann halt dann vielleicht demnächst mal wirklich Geld im Markt fehlen könnte für junge Firmen.
Genau, also bei den Maßstäben ist es wahrscheinlich eher so ein Late-Stage-Geld, was wieder fehlen wird. Dass deswegen jetzt jemand nicht da 2 Millionen in irgendeine Seed-Runde steckt oder so, oder Series A, glaube ich eher nicht. Wobei daraus ergeben sich auch immer weitere Verpflichtungen, ne? Dann zum Beispiel sogenanntes Pro-Rata-Investment zu machen. Also wenn ich irgendwie 20% einer Company allein kaufe, dann muss ich in der nächsten Runde dann auch wieder sozusagen meinen Verwässerungsschutz dazu kaufen. Es wird als Signaling auch einfach erwartet, sonst heißt es, der Investor hat schon kalte Füße bekommen. Und deswegen sozusagen, wenn ich heute 2 Millionen investiere, muss ich eigentlich schon vielleicht 3-4 Millionen wieder zur Seite legen für die nächste Runden. Aber es Aber man muss auch sagen, wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Geld wurde geraced, ne? Also da wurde halt, ich glaube 2021 750 Milliarden weltweit geraced für Venture. Das war so viel wie in den anderen 3 Jahren davor. Oder in, sagen, wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, wäre das der wer hätte es 3 bis 4 Jahre gedauert, so viel Geld zu raisen. Von daher ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das nicht 100% deployed wird. Es wurde ja viel auch unnötiges Geld einfach oder sehr, sehr ineffizient im Markt.
Also ich kann nur sagen, ich war ja gerade hier im Zug Hamburg-Berlin im Wortbistro und da waren halt diese oder einige Super-Return-Besucher, also Investoren und Money-Manager aus Hamburg, die hier rübergefahren sind, und da gab es so ein Gespräch und die waren alles andere als besorgt. Also das war konträr zu dem, was man sonst so hört. Die waren so, ja, das ist jetzt eine Delle und das ist jetzt auch super hochgelaufen, das normalisiert sich jetzt alles so ein bisschen. Da war so die Stimmung relativ okay, ganz anders, als man das so denkt, wenn man gerade irgendwie die Krypto-Nachrichten liest oder so. Naja, lass uns doch ganz kurz einen Exit streifen, wo wir gerade über Startups sprechen, den ich interessant finde, weil der David Fischer von High Sobiety, glaube ich, auch schon ein, 2 Mal hier im Podcast war. Mhm. Du kennst ihn, glaube ich, auch, High Sobiety. Eine super aus Deutschland kommende Medienmarke der neuen Generation. Und die haben jetzt verkauft an Zalando. Man konnte lesen, 60 Millionen Umsatz machen die. Da war, glaube ich, eine VC eingestiegen vor 2, 3 Jahren so. Aber der David hat es ganz lange selber bootstrapped aufgebaut und jetzt ist es verkauft an Zalando. Also ich war fast ein bisschen enttäuscht. Du?
Ja, ich finde schon...
Du weißt den Kaufpreis nicht genau.
Genau, ja genau. Also davon wäre es natürlich auch abhängig. Aber prinzipiell finde ich es immer schade, wenn Sachen, die gut laufen, und ich glaube, es war relativ klar profitabel, ne? Also wenn es gebootstrapped
war. Man könnte irgendwo spekulieren und lesen, dass sie so 800.000, 1 Million Ergebnis haben, ja.
Genau, und waren aber auch im super Wachstumsmodus immer. Also haben wahrscheinlich viel reinvestiert und hätten auch mehr Geld abschöpfen können vielleicht.
Ja, ja.
Musst du mir vielleicht sagen, als Brand-Marketing-Mensch mal erklären, sagen, wo der Match ist? Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Verjüngungskur oder so ein Bling-Bling an Zalando auch. Also ein ästhetisches High Snobiety sozusagen, das Nonplusultra der Fashion-Szene, würde ich wahrscheinlich sagen. Vom Umsatz her sind, also 60 Millionen ist halt unter 1% vom Zalando-Umsatz. Ne? Also Zalando kämpft schon. Also ich glaube schon, dass sie es spannend finden, gerade neuen Umsatz hinzuzukaufen, ne? Weil die haben letztes Quartal, glaube ich, GMV minus 1,5% Revenue ganz knapp gesteigert, wenn ich mich nicht irre. Also kämpfen wirklich überhaupt die schwarze Null beim Umsatzwachstum zu halten, weil die Vergleichswerte aus dem Vorjahr so stark sind und weil der E-Commerce-Markt insgesamt gerade rezessiv ist schon. Ne? Also gibt es so ein Salesforce-Studie, wo man sieht, dass E-Commerce wahrscheinlich 16% unter dem Vorjahr liegt. Das heißt, wer jetzt nicht wächst, gewinnt Marktanteile eigentlich. Aber insgesamt ist das dann doch schon sozusagen eine sehr kleine Beteiligung. Deswegen ist die Frage, kauft man sich da irgendwie das kreative Talent oder ist das so eine Art Verjüngungstür? Was denkst du?
Ich glaube, es könnte ein Weg auch in den Luxusbereich sein. Mhm. Also dass Zalando darüber den Weg hat, irgendwie auch andere Marken anzusprechen, auf der Supplier-Seite noch mehr Kredibilität zu haben im ganzen Luxussegment. Das kann ja David oder das kann High Snobiety auf jeden Fall verschaffen. Da nochmal neue Käuferschichten zu erschließen. Am Ende sehen wir das ja jetzt häufiger, haben wir auch schon mal OMR, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr habe ich in einer Präsentation auch drin gehabt, mit meiner State of the Internet-Geschichte da, wo ich gezeigt habe, oder mit meiner Kollegin und ich zusammen da recherchiert haben, wie viele Händler oder Wettspielanbieter, was es alles so gab, jetzt Medienmarken dazu kaufen, weil sie das am Ende als Marketingausgabe sehen und sagen, okay, wenn jetzt Zalando, sagen wir mal, die haben jetzt Umsatzmultiple von 1 halte ich nicht für unrealistisch. Für die 60 Millionen Umsatz haben wir jetzt vielleicht 60 Millionen bezahlt. Wie viel Marketinggeld ist das? Wann hat sich das über Marketingausgaben wieder amortisiert? Da würde ich sagen, das kann man wahrscheinlich rechnen, wenn man an neue Zielgruppen rankommt, also etwas hochwertigere, teure Zielgruppen. Und was muss man sonst ausgeben, um die über Marketing zu erreichen? Dann bist du in den Dimensionen, in denen Zalando unterwegs ist, relativ schnell bei vielleicht 60 Millionen Marketinggeld. Ja. Und dann macht das schon Sinn, weil dann hast du quasi deine eigene Marketingplattform gekauft, eine Medienplattform, die dir selber gehört, die dann für dich quasi wirbt und musst das nicht mehr an Dritte bei Fernsehwerbung oder in irgendwelchen Luxuskatalogen ausgeben. Und da sind die TKPs ja gerade im Luxusbereich, also heißt eine Weiche-Umfeld, sehr hoch. Deswegen glaube ich, so aus so einer Medienplattform besitzen, um als Marketing genutzt zu werden für Zalando, könnte Sinn machen. Es könnte über die Zielgruppen Sinn machen.
Ich finde den Take mit sozusagen als Luxusplattform schon auch nochmal gut. Das ist ihnen ja nie gelungen. Sie hatten mal Zalando Black oder Premium oder wie hieß das? Es gab es mal, ne? Es gab Lounge sozusagen als Budget und es gab, glaube ich, sie haben mal so einen Premium-Versuch gemacht. Und die normale Premium-Marke sagen, will natürlich auf keinen Fall auf Zalando erscheinen. Ja, das ist vollkommen klar.
Und sie haben ja auch versucht, einmal die Bread and Butter, diese Modemesse dazu zu nehmen. Also ich finde Zalando schon interessant, dass sie versuchen,
also macht Heißen bei die viel Bewegtbild zum Beispiel schon? Also können die zum Beispiel so Live-Shopping bauen oder sowas? Oder
ich glaube, da würden sie nicht helfen können. Auch Live-Shopping ist, glaube ich, in dem Segment auch nichts, würde ich jetzt tippen, nicht das Thema. Aber zum Beispiel haben sie vor kurzem eine Dokumentation gemacht. Ne, über
so Marketing Solutions für Luxury Brands kannst du natürlich auch
absolut
anbauen.
Absolut, genau. Das heißt, zum Beispiel macht ja sehr viel Agenturumsatz.
Ja.
Dass sie da auch helfen können. Ja. Ich finde, es passt schon zu dem
so eine Boutique-Plattform.
Boutique-Werbeagentur. Also von Zalando sagt ja immer, sie wollen eine Plattform sein und da ist Content, da ist Agenturleistung mit dabei für Luxus, das ist wirklich kredibel im Luxusbereich. Das ist nicht so einfach selber aufzubauen, dass die Weltmarken sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit dir Zalando oder About You oder so, sondern ich glaube, dass das kann der David ihnen alles verschaffen. Trotzdem, und man muss halt sagen, so ein Asset ist halt auch selten. Also wenn du über sowas nachdenkst und zu lange nachdenkst, dann kauft halt vielleicht ein anderer großer Fashion-Player oder Luxus-Player, heißt nur weit weg. Das ist ja aus deren Sicht nicht viel Geld, die 60 Millionen oder so. Lass es 80 Millionen Kaufpreis gewesen sein. Und da musst du, glaube ich, schon auch handeln. Ich hätte nur gedacht, deswegen habe ich gerade enttäuscht gesagt, gar nicht so sehr aus der Landesicht, da finde ich das nachvollziehbar gerade erklärt. Ich finde es, ich hätte mir gewünscht, dass das heißt eine Bayer, die so als Medienfirma noch viel weiterkommt. Ich meine, ich sehe mich ja so ein bisschen die als Vorbild, so, ne? In OMR wollen wir ja auch so ein bisschen Standalone, so eine Medienmarke bauen irgendwo. Und das ist jetzt jemand, wo ich dachte, ich reite mit dem gemeinsam, dass der jetzt sozusagen in einer anderen Herde reitet, das finde ich ein bisschen schade. Aber David
und, jetzt, ne? Und glaubst du, die Commerce-Plattformen sollten mehr Medien kaufen oder sollten die Medien mehr in Commerce gehen?
Ich glaube, das geht gar nicht mehr anders. Also ich meine, das Geld ist bei den Commerce-Plattformen und du siehst ja, was Zalando wert ist und was die dann, wie locker die dann heißen, sobald die scheinbar einfach verschlucken können. Oder
da muss Chrono 24 als nächstes Jahr Houdinki kaufen eigentlich.
Sowas, ja, hundertprozentig. Ja. Ich würde mir wetten, die Gespräche gibt's.
Das ist, glaube ich, übrigens kein guter Inflationsschutz. Also man sieht jetzt die Uhrenpreise, dass die auch wieder runter
bei Rolex gehen. Und so, ne?
Genau, es war ja zwischendurch, wurden ja auch alternative Investments sozusagen ein großer Trend, so Kunstuhren und so weiter. Da sieht es jetzt aber zum Beispiel auch so aus, wenn das sehr vom billigen Geld getrieben war.
Oder von Kryptogeld.
Genau, genau. Und das scheint sozusagen sich auch eher zu normalisieren wieder. Also es scheint auch keinen wirklichen Inflationsschuss.
Wobei ich das Gefühl habe, also ich bin jetzt ja, wir sind ja beide IWC-Fans.
Ja, genau. Ich musste meine nur bezahlen, das ist der Unterschied.
Also aber beide, glaube ich, keine tiefen Experten. Ich bin es auch noch, ich interessiere mich jetzt ein bisschen, seit ich mit IWC arbeite, natürlich ein bisschen mehr für die Branche, aber ich habe das Gefühl, dass da schon die Preise jetzt.
Aber Houdinki wäre auch ein spannender Gast mal. Aber der ist, glaube ich, nur englischsprachig, ne?
Das ist so der Uhren-Content. Genau.
Kennst du nicht? Super. Also ich würde sagen, das ist sozusagen am ehesten was heißt und Bayer-T für Fashion ist.
So, wie heißt es?
Houdinki.
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 Ich bin ja schon ein paar Mal drüber gestolpert, aber ich hätte es nicht genau zuordnen können. Okay, also, ja, aber vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass sozusagen die Zeiten härter werden, wenn die Rolex-Preise, die Reseller-Preise wohlgemerkt, ne? Die Erstkaufpreise waren ja immer stabil. Ja. Das haben die ja clever gemacht. Aber die Reseller-Preise, da gibt es auch so eine Studie, habe ich mal gesehen, ne? Dass es jetzt wieder so runtergeht. Mal gucken. Es war auch alles sehr, sehr außer Rand und Band. Also ich habe mir dann Leute auch erzählt, so ey, hier, ich habe jetzt eine Rolex gekauft für 13.000 Euro, geil, die ist jetzt schon irgendwie bei Chrono 24 26.000 wert, irgendwie ein paar Tage später, wo man sagt, okay, das ist irgendwie nicht nachhaltig. Es kann nicht sein, dass dein Juwelier dich anruft, weil er dich nett findet und schenkt dir de facto 13.000 Euro. Wie lange soll das gut gehen? Ne? Ja. Also es ist so, gibt's kein rationales, effizientes Gebaren. So, ne?
Ja.
Naja, lass noch ein paar ganz große Themen zum Abschluss ansprechen. Und zwar, eigentlich wollte ich mit dir noch ein bisschen länger über Peter Thiel sprechen, haben wir im Vorgespräch gesagt, okay, weil der ja schon auch eine Hidden German, so hinten ist der jetzt nicht mehr, ein deutscher Typ, der großes Rad dreht, sehr, sehr umstritten ist. Trotzdem finde ich, ein interessantes Buch geschrieben hat, schon vor längerer Zeit, dieses Zero to One, finde ich, ist schon eigentlich ein super Buch für unsere Szene. Umso trauriger, dass es jetzt so viel auch kritische Sachen macht. Aber auch, also wirklich eine spannende Figur. Und der kommt immer mit so einer Frage um die Ecke, die er Leuten angeblich im Vorstellungsgespräch stellt. Und als ich mich auch gefragt habe, was könnten wir noch so besprechen, was interessant ist vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, bin ich dann auf diese Frage gekommen. Dachte mir, frag dich das mal. Die Frage lautet, woran glaubst du recht stark an, was die Mehrheit der Menschen nicht glaubt? Oder was ist eine Gegenthese zur Mehrheitsthese, wo alle sagen, das ist Quatsch und du bist davon überzeugt, das ist doch richtig?
Ich bin so still, weil ich überlege, also ich finde es eher schwer, nur eine zu finden, ehrlich gesagt.
Ach, so viele?
Also
okay. Also für die meisten Leute fällt es schwer.
Ich habe mal eine Keynote tatsächlich gehalten, wo es darum, die irgendwie so 12 Contrarian
Thesen. Contrarian heißt ja, da ist genau. Ja der Begriff dafür.
Dann mal, und das finde ich zum Beispiel auch, was total gut ist. Ne? Also ich glaube, man braucht Leute, die so konträr denken. Man könnte sogar sagen, dass also sagen viel von Outperformance muss ja eigentlich daran liegen, dass sowas signifikant anders, also wenn du so signifikant irgendwas besser, erfolgreicher machen willst, so einen größeren Unternehmenswert bauen willst, dann musst du irgendwas machen, was keiner sieht, logischerweise. Und es gibt einerseits so diese These der Schwarmintelligenz, dass die Masse an sich geht in die richtige Richtung. Andererseits die Mehrheit der Menschen ist ja jetzt auch nicht besonders schlau, ne? Also warum gerade sollten ausgerechnet die richtig liegen, sozusagen. Von daher finde ich, und es gibt auch Thesen, dass sozusagen konträres Investieren zum Beispiel sozusagen das Einzige ist, was wirklich outperformt. Wenn du sagst, Warren Buffett, dessen Hauptthese ist ja zum Beispiel, wenn andere sozusagen gierig sind, halte ich eher zurück. Und wenn die irgendwie das Blut auf der Straße liegt oder so, das kommt von dem anderen. Aber also wenn alle Angst haben, dann musst du zugreifen. Das ist ja eigentlich auch eine tief konträre These.
Also auch da, ähnlich wie bei Frank Thelmann, kann in so jemandem, der umstritten ist, dann schon, finde ich, auch wirklich interessante und
also das Buch gute ist Sachen auch, finden. Das Buch ist auch super, tatsächlich. Was ist die eine also
oder was ist eine von deinen? Wenn du mehrere hast, dann sparen wir uns die nächsten für die nächsten
Podcast, aber hauen wir eine raus. Was sehr action willst, ist, glaube ich, du kennst wahrscheinlich das Buch The Long Tail von Chris Anderson. Ja. Das war so eine der Web 2.0 sozusagen Thesen, dass der Long Tail, irgendwie Apple Music war zum Beispiel immer ein Beispiel, so das wird die Musikindustrie revolutionieren, weil Independent Leute auf einmal Distribution bekommen. Und das war meiner Meinung nach die größte Lüge des Web 2.0. So wie jetzt von Web 3.0 irgendwie, dass jetzt jeder Geld verdienen kann oder sagen, es verdienen ja im Web 3.0 auch die gleichen Leute das Geld wieder. Und Web 2.0 war die große Lüge, glaube ich, The Long Tail, weil was man eigentlich hätte richtigerweise beobachten müssen, ist, dass du hast sowieso in der alten Welt, in der nicht-digitalen Welt immer so diese 80-20-Regel gehabt, dass irgendwie 20% der Arbeit bringt 80% der Returns sozusagen oder irgendwie 20% der Fonds machen 80%. Das konntest du auf ganz viele Sachen so grob Pi mal Daumen beziehen. Und mein Gefühl ist, dass das in der digitalen Welt einfach krass verschärft ist durch diese ganzen Power Laws, also dass du durch Netzwerkeffekte und so weiter, durch Algorithmen wird diese 80-20-Regel noch mehr verschärft, dass du eigentlich so eine 99-1-Regel hast und bildlich gesprochen heißt das, dass wir hören halt auf Spotify oder Apple Music alle die gleichen Songs. So, alle Leute schießen ihre Tinder-Bilder vor Machu Picchu. So, wenn du dir anschaust, was ist das häufigste Tinder-Bild? Alle Machu Picchu. So, bei Amazon kaufen wir alle, wir haben 50% der Leute haben das gleiche Telefon auf der Straße gerade, nämlich Apple iPhone. Vielleicht andere Generationen oder so, die haben alle das gleiche Telefon. Letztlich bei
also das, während alle gedacht haben und alle denken, das Internet macht viel, viel mehr Diversität.
Führt es tatsächlich zu viel mehr
Konzentration. Schafft halt dieses unendliche Lager, dass man dann auch Sachen kauft, die irgendwie im normalen Lager gar nicht vorrätig wären, weil das Lager in der echten Welt zu klein ist, in der Amazon ist unendlich. So. Aber das stimmt gar nicht, sondern es schiebt sich alles nicht in den Longtail, sondern in den
Shorthead.
In den Shorthead, genau. Und da sind dann alle gleich. Also eigentlich ist das eine Lüge, dass das Internet Longtail ist, sondern es ist einfach Shorthead.
Aber es gibt den Longtail natürlich und der wird prinzipiell zugänglicher, aber Algorithmen und Netzwerkeffekte verschieben sozusagen die Aufmerksamkeit der Nutzer dann doch wieder so, dass irgendwie der Average Joe hat 200 oder 150 Follower auf Instagram und dann haben andere Leute aber 26
Millionen. Okay. So. Geile Antwort. Hast du noch eine zweite Antwort?
Also noch die Implikation für Marketing, die wirklich spannend ist dass, wenn man sich zum Beispiel die Keyword-Verteilung für eine Webseite anschaut, sei es ein Ad-Account oder organische Keywords oder aber den Landing-Page-Report mal sieht, und dann die Verteilungsfunktion der Klicks oder Umsätze darauf packt, dann sieht man in der Regel nicht mal mehr eine Kurve, sondern man sieht ganz am Anfang sozusagen einen steilen Graph auf den ersten 3 bis 12 oder 15 Seiten ist fast 100% des Umsatzes und der ganze Rest ist als Landingpage in der Regel vollkommen unnütz. Und sich sozusagen daraus die Lektion zu ziehen, sich hauptsächlich mit diesen Webseiten, mit diesen Unterseiten und Produkten zu beschäftigen, macht in der Regel, also da ist der Impact auf den tatsächlichen Revenue in der Regel viel größer. Bei Idealo haben zum Beispiel immer 5 Produkte fast alle Umsätze gemacht. Irgendwie die großen Spielekonsolen, das aktuelle Samsung und Apple-Handy machen eine zweistellige Anzahl des Umsatzes. War zumindest früher so. Und das hast du eigentlich überall im Internet. Bei jeder Reiseplattform, bei Menschen neigen dazu, das zu machen, was alle anderen Menschen auch machen. Genau.
Und noch eine zweite Antwort?
Eine zweite, was ist noch konträr? Lass mal gucken. Ich überlege gerade, was ich damals in der Prisi geschrieben hat. Ich finde, was auch sehr unpopulär ist, glaube ich, ist, ich finde The Lean Startup Approach kompletten Bullshit, ehrlich gesagt. Also einerseits, weil ich nur in der Welt aufgewachsen bin, also ich bin jetzt nicht so unreflektiert, dass ich sagen würde, das ist kompletter Bullshit, sondern einerseits liegt es daran, dass bei Idealo haben wir immer so, also mein erster Job war schon 100% Lean oder Agile, wie man es immer nennen wollte. Ne? Sagen wir haben uns irgendwie super ad hoc organisiert, es gab keine großen Hierarchien, keine Wasserfallcharts oder sowas, das gab es halt alles nicht bei Idealo, deswegen kenne ich die alte Welt auch gar nicht so. Andererseits finde ich diese ständige Rumiterieren auch nicht zwangsläufig, ich glaube, das ist ein gutes Arbeitssystem, um sozusagen auch die unfähigsten Menschen noch zu einem Output zu bringen tatsächlich. Aber ich glaube, würdest du einen Steve Jobs oder Mark Zuckerberg oder Bill Gates oder so in den Raum packen und sagen, bau mal ein neues Produkt, dann würden die, glaube ich, schon sehr auf dem Reißbrett anfangen und hätten eine Vision da. Und die erfolgreichsten Produkte wurden halt nicht durch ständiges Testen und Iterieren gebaut, sondern dass jemand eine Vision hatte, gesagt hat, wir brauchen das und das. Das kennt noch niemand, das Produkt, aber ich glaube, Leute wollen das. Also das iPhone als bestes Beispiel. Das war halt überhaupt nicht Lean. Es war komplett fertig entwickelt, sozusagen, als es rauskam. Es musste bei Apple muss es perfekt sein, wenn es auf den Markt kommt. Und das ist die wertvollste Company der Welt, zumindest zu einer Zeit.
Also dieses Lean Startup im Sinne von AB-Testing und genau. Alles irgendwie am lebenden Objekt verbessern, ist eigentlich
Quatsch. Genau. Ne? Nicht generell, ich glaube, es gibt Modelle sozusagen unter krasser Uncertainty, also wenn du eine hohe Unsicherheit hast, dann kann das sicherlich das Richtige sein. Aber wenn du den x-ten Marktplatz für irgendwas baust, was ist, also wenn du baust jetzt einen Marktplatz für Briefmarken oder für NFTs, dann glaube ich, macht es schon Sinn, sich an den 200 Learnings, die andere Marktplätze vorher gemacht haben, zu orientieren und eben auf Erfahrungswissen oder Ingenieurswissen aufzubauen. Zumindest SpaceX wird ja auch nicht 100% wie ein Startup aufgebaut, sondern da baut man auf bestehende Wissenschaften und Technologien auf. Klar testet man auch ein bisschen, aber du willst eine Rakete nicht allzu oft, das willst du nicht Lean machen, weil wenn die 3-4 Mal runterfällt, ist nicht cool. Und wenn da irgendwann Leute drin sitzen. Deswegen glaube ich, muss man schon unterscheiden in Sachen. Ein gutes Beispiel war, ich war zum Beispiel in einer Company, die sozusagen sehr in dieser Philosophie verhaftet war. Das war deren DNA und ist auch gut so, aber dann klappen zum Beispiel andere Sachen nicht. Zum Beispiel, wenn du dir dann einen SEO-Berater holst und der sagt sozusagen, weil das so und so funktioniert, müssen wir jetzt das und das machen. Ich habe Wettbewerber analysiert, ich habe das und das gemacht und ich glaube sozusagen, das Einzige, was uns vom Erfolg noch fehlt, ist dieser Baustein. Und dann jemand sagt, ja, dann müssen wir jetzt testen, ob wir Links brauchen. Sozusagen, ob wir jetzt Links aufbauen müssen, müssen wir erstmal testen. Oder ob wir Landingpage bauen müssen. Nicht so, wozu hast du einen Berater, wenn du das nicht glaubst? Wir können jetzt nicht, und du weißt ja, wie schwer SEO sich testen lässt. Ich kann jetzt nicht irgendwie 2 Links aufbauen und dann den Impact aufs Revenue messen. Geht halt überhaupt nicht. Und es hat dann schon teilweise Grenzen, dass du Dinge nicht machst, weil sie nicht kurzfristig genug in einem Test beweisbar sind, sozusagen. Sondern es ist nicht der Fehler der Company, sondern es ist einfach eine andere DNA, da funktioniert das dann nicht. Dafür funktioniert vielleicht irgendwelche Paid-Channels oder Produktmarketing deutlich besser. Aber ich glaube, dass das sozusagen nicht so ein Silver-Bullet-Approach ist, dieses Lean-Startup, dass es für jedes Produkt das richtige Modell ist, sozusagen dieses MVP ein Stück dazufügen, immer wieder probieren, nochmal neu und so. Ich glaube, es richtig geniale Menschen werden immer Dinge bauen, die sie komplett im Kopf erträumen und dann mehr oder weniger fertig so hinbauen. Klar werden die immer verbessert über die Zeit auch, aber ich glaube, das ist nicht, dass das okay, so geil. Dogmatisch verfolgt
geile Antwort. Also finde ich jetzt zweite Antwort, das ist ja eine schwere Frage. Also ich meine, es gibt so viele banale Antworten oder gar keine oder und mir ist nicht leicht gefallen, insofern top. Dann kommen wir, weil du das
so ja, du bist ja auch nicht der Konträr. Nee. Dann feierst du ja auch, dass du nicht so konträr bist.
Also, na, ich finde das schon interessant mit dem Konträr. Also du hast mich auch schon oft dafür kritisiert.
Wenn du nichts gefunden hast, musst du es mehr trainieren, glaube ich.
Dass ich, ja, vielleicht, aber ich habe ja generell auch, also, naja.
Trainier dein konträres Gehen. Ich glaube, es könnte dir gut tun.
Wo wir gerade über schwere Fragen sprechen, ich habe jetzt eine absurde Frage noch zum Schluss. Irgendwie, also was heißt zum Schluss? Wir können ja lange drüber sprechen. Aber du diskutierst ja auch über Anlage und dann hast du dann, ich sehe halt bei so vielen Leuten einen Wunsch, die Welt irgendwie besser zu machen oder die Welt zu retten. Am Ende geht es ja irgendwie allen darum. Also Frank Thelen hat dann irgendwie mal gepostet, er fände es auch bedenkenswert, irgendwie mal ein paar Jahre mit der Demokratie auszusetzen, weil dann Prozesse schneller entschieden werden können. Da hast du da gesagt, das
ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Ne?
Genau, keine gute Idee. Aber sagen wir mal so, die Absicht war ja, irgendwie einen Vorschlag zu machen, wie man die Welt verbessern kann oder vielleicht sogar heutzutage, muss man sagen, retten kann, wenn das alles stimmt, was auf uns zukommt. Und dann am Ende, jeder, ich hatte jetzt vor kurzem...
Das stimmt, also das kann ich dir versichern, das stimmt, was da auf uns zukommt. Also ich will das nicht in Frage stellen.
Nee, bei Klimawandel, ich meine jetzt auch generell, also auch Krieg und Inflation, was ja auch einfach wahnsinnig hart ist für viele. Insofern, ich will jetzt bloß nicht hier in die falsche Richtung, also das ist ja, glaube ich, auch schon dran. So, aber wie löst man es? Was macht man? Und es gibt denn, ja, jeder will dazu was beitragen. Ist ja erstmal gut. Und dann sind ein paar Positionen speziell, aber über alle Lager hinweg wollen ja eigentlich alle helfen. Ich war jetzt vor kurzem bei dem Johannes Boje, dem neuen Chefredakteur von der Bild-Zeitung. Mhm. Auch das ist jetzt sicherlich ein bisschen anderes Lager, andere Sichten drauf. Aber allen ist klar, zumindest in Deutschland, glaube ich, was kommt und was uns ins Haus steht. Und wie macht man es denn dann? Also ich meine, auch bei mir, bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Firma, ich glaube, es ist wahnsinnig viel Interesse auch bei uns auf dem Event, was besser zu machen, irgendwie zu retten. Nur, ich glaube, es weiß keiner so richtig, wie man das genau machen kann. Und vor kurzem ging es mir selber, dachte ich mir, jetzt bin ich 43 Jahre alt, jetzt habe ich so einen Post gelesen, wo irgendjemand sagte, lass doch einfach einführen, wenn jemand 1 Milliarde Vermögen erarbeitet hat, dann hat er die Wirtschaft, dieses Business Game durchgespielt, hat gewonnen, ist dann sozusagen in der Hall of Fame. Und dann alles andere darüber wird dann irgendwie umverteilt. Schluss. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, okay, ich denke ja viel über Wirtschaft nach und auch so. Das ist natürlich eigentlich absurd, aber irgendwie habe ich eine gewisse Sympathie dafür gehabt, für diesen Gedanken. Und dachte mir, ja, why not eigentlich? Wie macht man es denn, Pip?
Also ich glaube, was generell gut wäre, ist schon, wenn man sich sehr stark darauf einigt, dass sozusagen Wissenschaft zu basieren. So, dann hätten wir zum Beispiel das Klimaproblem deutlich, wenn wir da auf Wissenschaftler gehört hätten, hätten wir sagen, das deutlich früher lösen können. Sagen, wenn wir auf den breiten wissenschaftlichen Konsens gehört hätten, hätten wir das deutlich früher in Angriff genommen. Ne? Aber sagen, es gab sagen, von und das Problem Klimawandel kann man, glaube ich, nicht trennen von dem Problem Ungleichheit. Und ich glaube, das sind auch die zwei größten Probleme, die ich sehe. Also sagen, Klimawandel und Gerechtigkeit oder Ungleichheit. Und das ist, glaube ich, allein deswegen nicht voneinander zu trennen, weil sozusagen die Mehrgewinne aus der Ausbeutung des Planeten sind halt bei ganz wenigen Menschen gelaufen. Und die Kosten werden halt solidarisiert oder sogar von nicht ganz wenigen, sondern ganz vielen Menschen, aber sozusagen Menschen, die die Vorteile gar nicht genossen haben, getragen, nämlich irgendwo in Zonen, die in Zukunft entweder schon verwüstet sind oder bald verwüstet werden, also verwüstet im Sinne von Wasserentzug oder unter anderem Naturgewalten leiden. Und diese teilweise einigermaßen perversen Vermögen, die jetzt irgendwie in 250 Milliarden, 300 Milliarden gehen, vielleicht haben wir irgendwann ein Trillionär, die entstehen unter anderem, glaube ich, dadurch, dass die Returns aus der Ausbeutung des Planeten, zum Beispiel durch Konsum bei Amazon oder so, bei ganz wenigen Playern landen. So, deswegen würde ich das gar nicht trennen wollen. Muss man jetzt bei 1 Million das abblasen? Bei 1 Milliarde. Ich glaube, wir brauchen schon ein relativ klar sozusagen ein progressives Steuersystem. Und was dann auch so faktisch so funktioniert. So, pro forma haben wir eins, aber dann gibt es halt trotzdem ganz viele Steuervorteile und Lücken, die nur große nutzen, sondern sei es bei Investment, sei es bei Abschreibung, Steuervorteilen und so weiter und so fort oder Familienstiftung. Und sagen, ein progressives Steuersystem erstmal durchzusetzen, hielt ich für unbedingt sinnvoll. Ich halte sagen, die Erbschaftssteuer wirklich durchsetzbar zu machen für sinnvoll oder zu erhöhen. Ich werde irgendwie 99% meines Vermögens sozusagen versuchen abzugeben und irgendwie wohltätigen Zwecken zu schiffen. Und man sieht ja auch mehr und mehr Unternehmer oder erfolgreiche Menschen, die das und Unternehmerinnen, die das tun. Ich kann das verstehen. Ich verstehe nicht, warum man sich sozusagen was darauf einbildet, dass man seinen Kindern Milliarden vererbt. Ich glaube, es macht deren Leben nicht einfacher. Ich glaube, man kann auch für, wenn das Vermögen in Unternehmen steckt, dafür Lösungen finden, dass man, sagen wir, wir hätten jetzt eine 10% Erbschaftssteuer, dass man eben dem Staat als stillen Gesellschafter, der sich nicht einmischen darf, sozusagen könnte man ja sozusagen eine Beteiligung am Unternehmen einräumen. Dann können die Kinder die wieder sozusagen, entweder können sie sich sofort ein Private Equity suchen, die den Buyout machen, den Staat rauskaufen und dann mit dem das Business vorantreiben oder sie können selber über die Zeit aus den Gewinnen zurückkaufen, den Anteil. Da gibt es die Stiftung der Familienunternehmen ist immer sehr kreativ dabei, das unmöglich erscheinen zu lassen, dass man auch Unternehmer, wo das Vermögen im Unternehmen sitzt, besteuern zu können. Aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wenn man will. Und das ist zum Beispiel ein super Beispiel, wo man wirklich fast an der Funktion von Demokratie zweifeln muss. Ne? Also die Erbschaftssteuer, dass die nicht richtig durchgesetzt wird oder nicht erhöht wird, davon profitieren weniger als 1% der Menschen. Ne? Weil man jedem Menschen erzählt, es geht hier um dein Eigenheim und so. Was man ja, man kann ganz klar irgendwo eine Grenze bei einer Milliarde ziehen oder bei einer Million ziehen oder so, dass jeder auch beiden Kindern oder allen Kindern noch genau ein Haus vererben kann, mindestens. Das kann man alles garantieren. Das würde man ja auch machen, wenn man das sinnvoll gestaltet. Aber trotzdem, obwohl 99% der Bevölkerung Profiteur wäre der Erbschaftssteuer, wählen sie nicht Parteien, die das durchsetzen. Besser. Das ist schon ein Riesenproblem in der medialen Darstellung, Lobbyismus und so weiter, dass das nicht passiert. Ich habe hohen Respekt vor Unternehmern und Unternehmerinnen, die Multimillionen oder auch Milliardenvermögen anhäufen innerhalb einer Generation. Wenn die ihr Erbe, ihre Grundsätze sozusagen in Form von einer Firma auch weiter gelebt haben möchten, dann ist es, glaube ich, auch fair, dass die Kinder das weiterführen. Warum nicht? Aber ich finde es auch fair, wenn die Kinder sich sozusagen einen Teil dieser Firma wieder erstmal verdienen müssen und dass die Gesellschaft, die Unternehmer sagen natürlich immer, wir haben hier Arbeitsplätze geschaffen und deswegen sagen, das reicht schon, und dass wir überhaupt noch Steuern zahlen müssen, ist schon eine Frechheit, und jetzt auch noch Erbschaftssteuer auf versteuertes Geld. Ich glaube halt, so einfach ist es nicht, weil das ist halt, was man oft hört, aber ich glaube, es ist ein bisschen unreflektiert, wenn jemand sozusagen eine Milliarde hat, also eine Eins mit 9 Nullen hinten dran, dass der glaubt, er oder sie hat das wirklich nur mit seiner Hände Arbeit geschaffen. So einfach ist es halt nicht, sondern es braucht auch Mitarbeiter, die das mit dir schaffen, das Vermögen.
Ausbildung.
Du weißt am besten, was für ein gutes Team man braucht, ja, um ein großes Business aufzubauen. Du brauchst Konsumenten, die unter anderem durch staatliche Unterstützungsleistungen auch deine Waren kaufen. Also der Lidl Besitzer hätte sein Geld nicht, wenn nicht auch sozusagen die Ärmsten aller Leute noch eine Unterstützung bekämen, um im Lidl einkaufen zu können.
Und ja, ich meine, wir müssen ja natürlich reden über Polizei und Sicherung und
genau, plus,
Sozialstaat.
Und genau, plus du hast Schulwesen, Gesundheitswesen, Infrastruktur, Sicherheitsapparat. Von daher bin ich eigentlich ein großer Befürworter, um das zu machen. Ich halte ehrlich, ich finde das bedingungslose Grundeinkommen für einigermaßen gefährlich, weil meine größte Angst wäre, dass man da zwar nach unten Geld umverteilen kann, dass das aber, solange das hauptsächlich vom Steueraufkommen getragen werden würde, dann hieße es sozusagen, die Mittelschicht bezahlt, das würde nur zu noch mehr sozusagen sozialen Clash führen, dass dann auch noch die Mittelschicht noch mehr Steuern zahlt, damit manche Leute sozusagen ohne Arbeit oder mit anderer Arbeit, mit kreativer Arbeit oder weil sie mit ihren Verwandten Zeit verbringen wollen, Geld bekommen. Was, glaube ich, funktionieren könnte, ist, wenn man zum Beispiel aus der Erbschaftssteuer das Geld für ein bedingungsloses Grundeinkommen nimmt. Wenn man es aber aus dem normalen Steuersäckel nimmt sozusagen, dann bezahlen es wieder die wenigen Leute, die sozusagen, nicht die vielen Leute, die sowieso schon relativ stark mit Steuern belastet sind, und die Leute, die tendenziell am wenigsten Steuern zahlen, nämlich überall. Also sie zahlen in absoluten Beträgen. Sie sagen ja auch immer, die reichsten Leute bezahlen die meisten Steuern. Das stimmt sozusagen in absoluten Zahlen, natürlich stimmt auch in absoluten Zahlen nicht, aber ein einzelner Milliardär zahlt natürlich Millionen an Steuern. Aber prozentual ist es halt zum Vermögen, aber selbst oder auch selbst zum Einkommen in der Regel super wenig. Deswegen fände ich zum Beispiel besser als das 9-Euro-Ticket, wäre auch einfach eine Mehrwertsteuersenkung gewesen. Das wäre halt wirklich bei den Ärmsten angekommen, weil die tendenziell mehr konsumieren von ihrem verfügbaren Einkommen oder falls sie überhaupt verfügbares Einkommen haben. Und das wäre eine schlaue Umverteilung zum Beispiel gewesen, um die Härten der Inflation und Energiekrise abzuwenden. Das hätte automatisch auch die Spritpreise gesenkt, die Mehrwertsteuer. Es hätte die Lebensmittelpreise gesenkt. Hielt ich für deutlich besser, ehrlich gesagt.
Gibt es also noch mehr Sachen? Also ich finde jetzt so ein bisschen, klar, diese Gerechtigkeitsfragen hast du jetzt hergeleitet und erklärt. Gibt es noch andere Blickwinkel, andere Perspektiven drauf, was man noch so machen kann? Also ich meine, man kann natürlich jetzt das ist ja eine politische Karriere, die man anstreben muss, um das irgendwie anpacken zu können. Oder kann man natürlich entsprechend wählen jetzt, klar. Aber noch andere Dinge, so wo du sagst, okay, das wäre noch gut. Also ESG hat sich ja so ein bisschen entzaubert. Also diese Thematik, dass halt bestimmte Aktien besonders hilfreich für die Welt sind. Und deswegen...
Ich glaube, das muss man eigentlich nur besser machen. Da ist ja eher daran gescheitert, dass sozusagen die Institutionen, die das bewerten, irgendwie nicht neutral genug sind oder sozusagen eine gewisse politische Agenda durchsetzen.
Also ist jetzt ja auch, wenn man sagt, sie sieht, wie jetzt da gerade Elon Musk da mit denen streitet. Ich finde, der hat da schon einen Punkt. Ja? Also da kann Elon Musk auch wieder super diskutieren, aber... Ich finde an der Stelle, dass jetzt da Tesla aussortiert wird und andere Firmen...
Ich würde sagen, man kann darüber streiten, sollten andere drin sein, aber also Tesla hat sozusagen bei der Produktion der Rohmaterialien definitiv noch ökologische Probleme und die haben erhebliche Governance-Probleme. Also wie der da durchregiert, teilweise wie er sagen, mit dem Schicksal oder wie er das Shareholder-Geld verwaltet, wie der kommuniziert sozusagen als CEO einer börsennotierten Firma, würde ich sagen, bei Governance würde ich dem eine 5- geben, also auf Schulnoten-Scale.
Das ist ja auch so, dass weswegen ihnen das entzogen wurde, dieses ESG-Label. Ja, ne? Und dann hat er sich darüber aufgeregt und hat andere Firmen, die viel kontroversere Produkte raushauen und kriegen das trotzdem. Und so, das war dann, wo ich sage, ja, das stimmt und das...
Ja, weil das ist halt... Das würde ich ja fast sagen, ist Meinung. Ne? Also welche Produkte sind jetzt gut und schlecht? Also irgendwie Waffen, Zigaretten und so, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist so ein...
Korrekt, aber es war
ging um Chevron oder so, was ein Ölkonzern war. Aber ich meine, ja, die fördern das Gas. Also der Strom, mit dem Teslas fahren in den USA, wird teilweise mit Gas gefördert. Von daher, ich weiß nicht.
Also,
aber man muss da objektivere Standards
bekommen. Aber ESG ist halt gerade zumindest...
Ja. Das ist aber eigentlich eine Riesenchance, weil sozusagen... Ich glaube schon, dass, sagen, wenn du mit jungen Anlegerinnen und Anlegern redest, dann hörst du viel, dass sie eigentlich nach Wegen suchen, wie
100%ig,
das besser ja. einschätzen zu können, ob eine Firma jetzt sozusagen netto gut oder netto schlecht ist für die Menschheit. Und würdest du es hinbekommen, das gut zu attestieren, dann würden diese Firmen wahrscheinlich dauerhaft einen Multiple-Bonus bekommen, ne? Wie du es hast du ja gesehen, bei Tesla, bei Beyond Meat, bei Oatly, die haben ja auch vollkommen irrationalen Bewertungen
getradet. Die ganzen Wasserstofffirmen, hast du ja selber erzählt, genau. Also, was ist alles für absurde Bewertungen, weil du sagst jetzt deine These, weil junge Leute daran glauben, dass es die Welt besser macht, häufig natürlich dann in irgendwelche Scheißfirmen investieren, die das dann versprechen.
Das ist die Frage, also ich versuche sozusagen immer die Erklärung zu finden, warum das nicht irrational ist und natürlich wirkt es absurd, andererseits kann man auch sagen, die Menschen sagen, beziehen in ihre Nutzenfunktion aus dem Investment halt mehr als die Geldrendite ein. Dann die sagen, ich will auch einen Planeten haben, auf dem ich noch leben kann oder für meine Kinder den haben. Und deswegen kennt meine Nutzenfunktion halt die finanzielle Rendite und sagen, was macht diese Firma für den Planeten. Und Tesla ist ein gutes Beispiel, wie du mit niedrigen Kapitalkosten, also indem du durch gutes Storytelling immer mehr Geld bekommst, eine Firma, die eigentlich ständig pleite war, so lange sagen, durchziehst, bis sie irgendwann was wirklich Krasses baut. Ne? Also Tesla ist ja auch zweifelsohne ein gigantisches, grandios erfolgreiches Unternehmen. Aber die wären da nie hingekommen, wenn Shareholder ihnen nicht das Geld so günstig zur Verfügung gestellt hätten, um diese Vision durchzuziehen. Und hättest du jetzt einen ESG-Standard, dann würden, glaube ich, alle CEOs früher oder lang, über kurz oder lang versuchen, in diesen Index reinzubekommen oder da die Bestnoten zu bekommen, weil sie wissen, sie kriegen halt statt einem Price-Earnings von 10, eins von 14.
Weil die junge Generation einfach breit investieren. Ne?
Ist das Beste, was du für den Shareholder-Value tun kannst letztlich. Und ich glaube, die Retail-Investoren sind auch wichtig. Es gibt immer Leute, die sagen irgendwie, dass am Ende machen nur die institutionellen Investoren das Game oder so. Ich glaube, das ist nicht so. Also Retail-Investoren machen jetzt schon, glaube ich, zwischen 15% und 25%.
Also, sonst macht es Social Media. Also ich meine, es ist ja die Frage, ob es das echte Geld dann ist, dass die Menschen da reingehen oder einfach die Reichweite, die Lautstärke und sagen, ey, was ihr da macht, ist nicht ESG und dass man dann Druck ausübt, ohne jetzt über das eigene Portemonnaie, weil man das nicht kann. Ne?
Genau. Also dein Aufsichtsrat würde dir halt 100% klipp und klar sagen, wir wollen in 2 Jahren ESG sein, weil dann haben unsere Shareholder 40% Prämie. Aber dann
muss halt ESG anders funktionieren. Dann muss es halt irgendwie noch, wie du schon sagst, von den...
Genau. Es muss fair und vergleichbar und gerecht sein, vollkommen klar.
Das wäre okay. Also das heißt, wir haben jetzt also Gerechtigkeit im Steuersystem. Wir haben dann ESG identifiziert.
Und es würde auch viel, viel schneller funktionieren als Subvention oder sagen politisches Handeln. Ich glaube, diese tatsächlichen ökonomischen Impulse würden ja viel schneller funktionieren, tatsächlich auch.
Also das heißt, wir halten an ESG fest und dann das richtig gemacht, das von den Richtigen glaubwürdig sozusagen akkreditiert oder dann beurteilt.
Auf wissenschaftlicher Basis. Also es darf nicht politisiert werden, ne? Das ist ja der Vorwurf von Elon Musk so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch tendenziös, aber dem Vorwurf darf man sich halt nicht aussetzen müssen, dass da irgendeine demokratische Agenda mit oder Woke-Agenda mit verfolgt wird, sondern es muss halt wissenschaftlich basiert sein. Und wenn eben feststeht, dass wir ein Klimawandelproblem haben und das CO2 dazu beiträgt, dann sind die Konsequenzen klar. Da muss man auch die gesamte Supply Chain eines Unternehmens eben richtig zertifizieren. Ja.
Was hast du noch so, wo du sagst, das wäre geil, wenn das käme, das wäre richtig hilfreich?
Ich glaube, ganz langfristig wäre es natürlich spannend, wenn wir irgendwie aus so diesem Zwang zu Wachstum rauskommen. Ne? Also alles, was wir machen, warum wir zu viel Ressourcen verbrauchen und so, liegt ja daran, dass sozusagen Unternehmen und Volkswirtschaften dazu verdammt sind zu wachsen. So, damit es Zinsen gibt, müssen wir wachsen. Gibt es eine gute Doku zu, die heißt, die ist auch so ein bisschen übernaiv dargestellt, aber um das zu verstehen, das Problem ist ganz spannend, die heißt Ökonomia. Da geht es darum, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass wir nicht immer mehr Ressourcen verbrauchen und wachsen und trotzdem sozusagen als
Übrigens, jetzt komme ich, du hast mir gerade gesagt, ich würde nicht ausreichend contrarian denken. Jetzt komme ich sofort hier, wo du lädst mich quasi ein, das war nicht abgesprochen, mit der Peter Thiel-These. Der sagt dazu, wenn Gesellschaften oder Wirtschaften nicht mehr wachsen, das ist ein Riesenproblem für den sozialen Frieden.
Weil es Verteilungskämpfe gibt.
Weil es Verteilungskämpfe gibt, weil natürlich Leute, die jetzt wenig haben, können dann nur mehr bekommen, indem sie es von anderen wegnehmen. Und bei Wachstum kann man ja dann sozusagen über mehr Wachstum auch dann selber mitwachsen. Und das ist, finde ich, ich bin kein Ökonom oder kein Volkswirt, aber ich habe auch gedacht, okay, ist mein Argument für Wachstum, das, was ich so noch nicht gehört habe.
Das stimmt, wenn man so denkt wie Peter Thiel. Sozusagen, wenn du dein Erfolg in sagen Nachkommastellen oder sagen Form, genau genommen in seinem Fall Vorkommastellen, irgendwie da, wann da die drei Nullen abgetrennt werden, immer siehst, dann ist das so. Oder sagen, wenn man das eben nicht nur an Geld misst, dann kannst du ja als Persönlichkeit auch wachsen. Also gerade zu Corona haben ja viele Leute gemerkt, dass auch andere Sachen total wichtig sind. Und wenn sich ein Teil der Gesellschaft sozusagen damit abfindet, dass man nicht mehr dieses Rattenrennen macht, wer am Ende mehr auf dem Konto hat, sondern dass man irgendwie Dinge auch total gut teilen kann, bestimmte Sachen, dass man sich zum Beispiel Fortbewegungsmittel teilen kann, ist ja eigentlich ein Riesendurchbruch für manche Leute zu sein.
Aber da würdest du ja quasi den Kapitalismus abschaffen. Also wenn du jetzt sagst, dass Peter Thiel denke, was du gerade beschreibst, ist ja sagen, das Grundprinzip des Kapitalismus. Also dass die Leute Antrieb haben, weil sie ihr Leben verbessern wollen und weil sie reicher werden wollen, erstmal.
Das wackelt, sagen, rüttelt sie an den Grundfesten des Kapitalismus. Das stimmt schon.
Aber natürlich dann wiederum, das ist schon.
Man muss auch sagen, dann ist Bahnfahren auch antikapitalistisch so. Da teilst du die halt, ich muss mir einen Waggon mit jemandem teilen, ist Kommunismus. Es gibt bestimmt Leute, die das sagen würden.
Ja, aber es ist ja.
Und der Staat zahlt das auch noch.
Aber das finde ich, wenn man das ist ja einfach eine Arbeit mit Incentives. Ich finde, innerhalb des kapitalistischen Systems kann man ja trotzdem mit, also Checks and Balances sowieso, aber auch mit Incentives arbeiten und sagen, hier, die Bahn ist umsonst, nimm die doch, lass dein Auto stehen. Deswegen finde ich das an der Stelle jetzt, greift nicht das System an. Aber was du gerade beschreibst oder angehoben hast zu beschreiben, da war ich gerade, das ist ja schon dann wirklich eine ganz große Forderung.
Aber ich meine, eine andere Möglichkeit wäre, dass man halt zumindest es hinbekommt, eben durch den Dienstleistungssektor oder, ich weiß nicht, Finanzsektor wäre wahrscheinlich nicht gut, wenn man den noch weiter aufbläht, aber sagen, dass man zumindest nicht mehr aus Industrie und Ressourcen sozusagen wächst, sondern ich meine, du kannst natürlich sagen, die irgendwie, meine Coachingstunden werden immer teurer und dadurch haben wir auch pro forma Wirtschaftswachstum.
Oder Investitionen in Klimatech oder sowas ist ja auch Wachstum. Also ich meine, das ist gibt ja schon gute Felder, wo man jetzt.
Also ich meine, wahrscheinlich wird es dadurch ein bisschen, wenn du wirklich nur eine endliche Quelle von Energie hättest, also sagen, dass du fast kostenlos sozusagen Sonnenenergie oder Fusionsenergie generieren kannst, dann könnte es vielleicht funktionieren, weil ein Großteil sozusagen unseres Wachstums hängt halt an Energie im Moment. Ne? Also unsere Nahrungsmittel werden letztlich mit Energie produziert. Alles, was wir sonst herstellen, wird mit Energie produziert. Unser Transport ist energiebasiert. Vielleicht würde es dann, kann man dann weiter wachsen, wenn man wirklich unendlich Energie hat. So, dann kann man überlegen, dann ist Bitcoin-Mining halt auf einmal for free. Dann ist viele Produktionsprozesse. Du
also
kannst
for free nicht, aber ohne negative externe Effekte.
Mit unendlich Energie könntest du Müll wieder trennen und Recycling machen, egal was es kostet sozusagen. Dann könnte das vielleicht funktionieren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen diese Gier, also warum haben wir denn 40 Jahre länger, also obwohl wir es wussten, haben wir 40 Jahre länger den Planeten aus. Also es haben Menschen, die davon sehr stark profitiert haben. Man könnte jetzt deswegen sagen, alle Westeuropäer oder nur die Reichsten. Aber
selber Punkt, aber deswegen habe ich ja, also hat mich das so angesprochen zu sagen.
Aber das ist der Incentive, warum wir nicht kapieren, also warum wir weiter, wieder besseres Wissen, sozusagen andere Völker, unsere Kinder und den Planeten ausgeraubt haben. Das ist wegen Kapitalismus, wegen dem Drang zum Wachstum.
Aber gleichzeitig, also ich meine, ohne, also es gibt halt kein besseres System. Also um diese Welt irgendwie
mit den ganzen. Noch, aber das System ist halt auch, ich will ganz sicher nicht an. Also wenn irgendwas, würde ich sagen, eine bessere Demokratie machen, falls das geht. Aber da bin ich mir nicht so sicher.
Auch im Kapitalismus oder nicht?
Du kannst dir vorstellen, ich bin prinzipiell sagen, ein Turbo-Kapitalist, aber ich denke, bei ganz vielen Modellen zum Beispiel, wie würde bei einer Bank zum Beispiel oder bei einer Suchmaschine, wie würde ein genossenschaftliches Modell eigentlich funktionieren, wo zum Beispiel Content-Kreatoren die Nutzer selber und sozusagen der Tech-Konzern sich das Geld teilen. Also warum soll, wenn ich meine Daten in der Suchmaschine gebe, warum soll ich dafür nicht was zurückbekommen? Oder wenn ich meinen Blog schreibe oder einen Podcast mache, warum soll ich nicht Geld zurückbekommen? Warum kriegen irgendwie 80%, warum gehen 80% Rohmarge oder bei Werbemodellen irgendwie 60% Rohmarge zu dem Tech-Konzern? So, kann man schon fragen, warum machst du das nicht als genossenschaftlich?
Das wäre ja schon das Prinzip von Kapitalismus, dass man den nicht ungezügelt einfach alles machen lässt, sondern dass man da jetzt, Robert Habeck hat es ja gesagt, wehrhafte Regulierung und solche Sachen, das ist ja schon Teil des Pakets. Also das ist, glaube ich, ist dir ja auch klar. Und ich meine, unser gemeinsamer Freund Galloway sagt das ja auch mal, Kapitalismus, es geht nicht anders, was muss man nur sauber gestalten.
Genau, also wenn du die perfekten Schranken dafür konstruiert bekommst, funktioniert das. Aber das Beispiel der Erbschaftssteuer ist das beste Beispiel. Das ist ja nicht Volkeswille, sondern dass 99% der Bevölkerung dadurch schlechter gestellt werden. Und das erzeugt ja auch nicht die Vision, dass ich in die 1% kommen kann und dann irgendwann hilft mir keine Erbschaftssteuer mehr, weil ich super reich bin.
Aber warum ist es dann so? Weil einfach...
Weil die Leute, die davon profitieren, letztlich einen Großteil der Politik irgendwie indirekt, vorsichtig gesagt, lobbyieren können oder überzeugen können. Teilweise sozusagen mit Thinktanks, mit Pseudowissenschaft oder sozusagen Auftragsstudien. Also deswegen hast du ja Monopole, die nicht ausreichend reguliert sind zum Beispiel und die dazu führen, dass wir könnten gerade niedrige Preise im E-Commerce wahrscheinlich haben, sozusagen hätten wir eine bessere Wettbewerbslandschaft. So, wir könnten dann bessere soziale Medien haben wahrscheinlich, wenn es da mehr Konkurrenz gäbe. Wir könnten...
Weil da ist, glaube ich, das Problem auch einfach die Geschwindigkeit, ne? Dass diese Monopole teilweise so schnell entstehen, gerade in technologischen Zyklen vielleicht nicht, aber in politischen Zyklen ist es dann halt einfach mal, wumms, ist sowas da und man kommt dann mit dem alten Handbuch der Regulierung da nicht mehr hinterher. Deswegen...
Ja, aber das Lustige ist, da will dann keiner Innovation betreiben. Da sagen die, ja, das ist halt so.
Muss man
daran forschen, wie kann man das dann besser machen? Also wie kann man da irgendwie vorausschauender Regulierung betreiben? Also dass man sozusagen die Incentives schon anders setzt.
Was würdest du denn also jemandem empfehlen, der jetzt, weiß nicht, zum Festival kommt, UMR hört, Doppelgänger hört, also irgendwelche Leute in unserem Alter oder tendenziell auch jünger, was können denn die Einzelpersonen machen? Also jetzt, die haben jetzt ja gerade so ein bisschen so größere wünschenswerte Zusammenhänge besprochen, aber was können denn Einzelpersonen machen?
Also vor allem das Thema versuchen selber zu verstehen. Ich glaube, was nichts bringt, ist jetzt irgendwelche Leute zu evangelisieren und sag irgendwie duschen nur noch eine Minute oder trenn deinen Müll besser oder iss kein Fleisch mehr. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, es muss immer mit einer Einsicht anfangen und dazu muss man, glaube ich, einfach viel konsumieren und definitiv auch sich immer beide Meinungen anhören. Ich glaube,
viel Meinung konsumieren.
Genau. Ein großes Problem, was wir haben, ist, dass viele Leute halt in Bubbles leben und so. Und das macht vor allen Dingen die linke Bubble auch, glaube ich, falsch, dass sie irgendwie Leute sofort canceln und nicht mal mehr die Meinung der anderen Seite anhört. Ich versuche mich sozusagen so breit wie möglich zu informieren, einfach weil ich auch die Gegenargumente hören will. Ne? Also ich habe auch keinen Bock, irgendwie unvorbereitet in so eine Debatte zu gehen oder so. Allein deswegen muss ich schon auch die Gegenseite verstehen. Also deswegen würde ich dann versuchen, wissenschaftlich auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch bei Meinung und dann dementsprechend zu leben und daran zu glauben, dass man selber einen Unterschied machen kann. Es gibt so dieses, ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt einen Namen dafür, aber ich nenne es jetzt mal so Reverse Butterfly Paradox. Es gibt diesen Butterfly-Effekt, dass Leute sagen, so ein Butterfly, der sich irgendwo die Flügel schlägt, so der kann das Wetter der ganzen Welt verändern oder so dadurch. Und Menschen glauben das. Oder noch besser ist, wenn du jemanden, das ist noch besser, das ist zurück in die Zukunft. Du fragst jemanden so, ich sag dir jetzt, ich schicke dich ins Jahr deiner Geburt zurück, was darfst du auf keinen Fall machen? So. Was wäre deine Antwort? Was musst du auf jeden Fall verhindern, wenn ich dich in die Vergangenheit schicke? Sagen wir ein Jahr vor deiner Geburt oder so.
Dass ich auf die Welt komme?
Zum Beispiel, so, du glaubst auf jeden Fall, so, du kannst was verändern, so an der Zukunft. So. Und das Lustige ist, dass Leute jetzt sagen, sie können die Zukunft nicht verändern. So, jeder weiß, wenn er in die Vergangenheit zurückreist, er kann die ganze Welt, wenn ich nicht geboren werde, dann werden meine Kinder nicht geboren, dann wird es OMR nicht geben. Dann passiert, weißt du? Aber heute sagt er, ich kann noch nicht die Zukunft. Hier Frank Thelen sagt, wir sind nur 2% des, Entschuldigung, das wäre jetzt auch nochmal zurück. Das ist ein gutes Beispiel. So. Er sagt, wir können nichts machen. Aber so, wenn du in der Vergangenheit wärst, im Mittelalter, wüsstest du, du kannst die ganze Welt verändern. So. Und das kann jeder von uns heute. So, du kannst jetzt was erfinden, was die Welt signifikant verändert. Du kannst jetzt durch dein Verhalten andere anstiften oder was weiß ich, forschen oder du kannst, überleg mal, was irgendwie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer geschafft haben. sozusagen, das hätte ihnen auch niemand zugetraut. Hat jemand gesagt, die Mädels sind total absurd, so die ersten Bilder, die man dann gesehen hat. Die haben ja einiges geschafft am Ende. So, ich will die gar nicht heroisieren, ne? Aber ich glaube, man sollte den Menschen sozusagen die Macht und das Gefühl zurückgeben, dass sie unheimlich viel ändern können, auch ein Einzelner oder Einzelne.
Wow, also, was ein Schlussplädoyer, was eine riesige Reise. Ich habe kein Gefühl dafür, wie lange wir jetzt gesprochen haben, aber es war ja...
Das sollten wir öfter machen.
Das sollten wir öfter machen. Es war wirklich... ja, ich glaube, hoffentlich viel dabei, auch vieles, was man vielleicht schon mal hier und da gehört hat, vor allen Dingen Doppelgänger-Podcast oder wie gesagt, in den verschiedenen Medien, wo du dich so äußerst. Ich bin stolz, dass wir dich schon vor so vielen Jahren hier mal entdeckt hatten oder immer wieder bei uns hatten und immer wieder hoffentlich auch haben werden. Ja, vielen Dank für alle Ansichten und Meinungen und offenes Visier.
Danke. Ich habe zu danken.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.